Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV zwei Neulinge und dazu zwei Depotkandidaten, über die wir kürzlich schon gesprochen haben, wo es jetzt aber aus einer anderen Perspektive auch nochmal ein bisschen Input gibt, insbesondere auch Input, der nicht so ganz mit meiner Meinung übereinstimmt, weil es große Positionen von dem Gast sind, den ich heute begrüße. Und damit geht das Hallo heute gar nicht so weit weg, nämlich nach Potsdam zu Stefan Müller alias Tech-Aktien. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, danke für die Einladung.
Ich freue mich auf die 7+3 Sendung, die 7 Fragen, damit starten wir gleich. Und dann eben auch damit, dass wir über deine drei Positionen sprechen. Sollte es nicht klar geworden sein, der eine Neuling hier ist Stefan, der andere Neuling kommt dann als zweite Aktie. Neuling deswegen, weil wir seit 2022 nicht mehr über diese Aktie gesprochen haben. Gesprochen habe ich damals über diese Aktie mit Christian Röhl. Der ist aber jetzt Chief Economist bei Scalable und gleichzeitig immer noch derjenige, der hier das Vergnügen hat, den Disclaimer bekannt zu geben, der natürlich auch für diese Ausgabe gilt.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir das Rechtliche jetzt geklärt haben, steigen wir ein. Und weil Stefan heute das erste Mal da ist, fangen wir mit dem 7+3 Klassiker an, nämlich mit den 7 Fragen. Stefan, wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem, was du machst?
Ja, mein Name ist Stefan Müller. Ich bin seit 2011 Aktionär und habe seit 2019 einen kleinen Instagram-Kanal, der heißt Tech-Aktien. Und habe da 2019 einfach so als Hobby ein bisschen was über Aktien geschrieben und mache das als sogenannter Influencer. Ich weiß, ist ein Schimpfwort, seit 2020 quasi hauptberuflich. Inzwischen auch noch auf X, dort heiße ich Tech-Aktien 1. Und seit 2 Jahren haben wir auch einen Podcast, der heißt Buy High, Sell Low auf Spotify und auch auf YouTube und Apple Podcast. Und das Gute an dem, was ich mache, ist, dass ich jeden Tag ausschlafen kann wie ein Bürgergeldempfänger. Beste Leben. So, und ich teile also Inhalte über Börse, über auch Kryptos und Bitcoin, teilweise auch ein bisschen unterhaltsam mit Memes. Ja, ich habe auch eine Telegram-Gruppe, wo ich meine Käufe und Verkäufe erkläre und bekannt gebe. Und ich mache also ein bisschen Trading nebenbei. Ich habe immer
so. Aber du bist nicht so ein Komm in die Gruppe, Brudi.
Doch, komm in die Gruppe. Nein. Also, ich mache ab und zu mal Werbung dafür, aber das Ding ist, der Preis für die Gruppe ist so billig, dass ich quasi die Konkurrenz damit mit Dumpingpreisen kaputt mache, ja. Ich habe damals angefangen mit 1 Euro pro Monat, ja. Mhm. Und als da immer mehr Leute kamen, habe ich das hochgesetzt nach und nach, damit es nicht zu voll wird. Und jetzt sind 7 Euro, also ein Döner im Monat. Und andere verlangen da irgendwie 30, 40 Euro. Und dann kannst du auch jeden Monat kündigen, falls es dir nicht gefällt oder es dir nichts bringt. Und dann fühlt sich auch keiner über den Tisch gezogen oder beschissen oder so oder getäuscht. Und deshalb sind da relativ viele Leute. Ich sage immer, es ist ein studentenfreundlicher Preis, weißt du. Du machst ja auch ein bisschen Instagram und dann hast du eben auch teilweise jüngeres Publikum als auf X. Dann hast du da eben auch Schüler oder Studenten oder Azubis, wo das Einkommen natürlich, wie soll ich sagen, doch eher noch gering ist. Und ich denke mir, warum sollst du die Leute eben ausschließen? Ja, und ich habe das, dass ich das angefangen habe, professionell zu machen, habe ich eigentlich einem anderen Influencer Instagram mehr zu verdanken, nämlich Patrick von Dividende. Vielleicht kennst du ihn. Dividende geschrieben. Und er hatte, ich weiß noch, da war er noch in seinem vorigen Job und ich saß noch in der Uni und da hat er gesagt, Bruder, melde dich mal da an, da kannst du Geld machen. Ich sag, wie war es Geld machen? Da sind wir gerade mal so vielleicht 3000 Abonnenten, also richtig wenig, ja. Ich sag, wie war es Geld machen? Ja, sagt er. Ich sag, wie viel Geld hast du denn gemacht letzten Monat? Dann sagt er, warte mal, ich guck mal nach. Er sagt 1000 Euro. Ich so, was? Geld? Du hast Geld gesagt? Habe ich Geld gehört? Dann sagt er, wie? Ich sag, wie geht denn das? Ja, du musst dich da anmelden. Das war Affiliate-Netzwerk. Du kennst es wahrscheinlich, Finance Ads. Die sind ja auch in Berlin. Aber er sagt, dafür musst du ein Kleingewerbe anmelden. Ich so, was? Ein Gewerbe anmelden? Wie geht das denn? Ja, er sagt, er ist einfach. Kannst du googeln. Dann google ich das. Dann finde ich heraus, dass du ein Kleingewerbe online anmeldest, in 10 Minuten, kostet 20 Euro. Sag ich, boah, so viel Scheiße in 13 Jahren Schule gelernt, aber sowas haben sie dir nicht beigebracht, weißt du? So, und dann habe ich das seit 2020 dann eben dann hauptberuflich auch gemacht. Da hatten wir beide dann eben hohe Ziele, weil ja damals gab es viele, die solche Accounts hatten. Und Anfang 2020 kam, wie du ja weißt, der Corona-Crash mit der vorvölligen Erholung. Und dann kamen eben viele junge, ich sag mal, Neuaktionäre oder viele junge Menschen, die dann auch ein Depot brauchten, weil jetzt war es eben billig, ist ja, wie du weißt, alles abgesagt, 40-50%. Und viele wollten dann eben die Gunst der Stunde nutzen und jetzt endlich anfangen, Aktien zu kaufen, endlich einsteigen. Und dann habe ich meinen eigentlichen Plan verworfen. Ja, mein eigentlicher Plan war eigentlich, es Programmierer zu werden, nachdem mein eigentlicher Plan, Lehrer zu werden, den aufgegeben habe. Nachdem ich 13 Semester Lehramt studiert habe, ich habe studiert Englisch und Politik, ich bin eigentlich Gymnasiallehrer. Ich habe also 13 Semester Lehramt studiert, Tobias, und was bin ich geworden?
Ein scheiß Influencer.
Einfach falsch abgebogen. So, jetzt weißt du, was ich mache.
Ja, danke für die lange Auftakt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Rekord ist, aber du bist auf jeden Fall in der Spitzengruppe da mit dabei. Gehen wir mal zurück in das Jahr 2011, weil du da gesagt hast, am Anfang deiner Ausführung, dass du da Aktionär geworden bist. Wie kam es, dass das Börse, das Kapitalmarkt in deinem Leben anfing, eine Rolle zu spielen?
Ich hatte zu viel Geld und wusste nicht, wohin damit. Das Ding war, es war eigentlich nicht viel Geld, es war eigentlich wenig Geld, aber ich hatte damals, als ich noch regulär gearbeitet hat, eine Sparquote von genau 50% netto. Ich war damals bei der Marine, ich habe 12 Jahre gedient, hatte aber eigentlich immer nur einen Posten an Land, also wie so ein Heeressoldat, ja. Eigentlich wie so ein Beamter saß ich nur im Büro und habe mir den ganzen Tag, habe ich so, wie sagt man, Stabsarbeit gemacht.
Aber du warst 12 Jahre bei der Bundeswehr.
Ja. Genau, ich war jetzt 12 Jahre bei der Bundeswehr, dann habe ich 6,5 Jahre Lehramt studiert. Also bei der Bundeswehr habe ich auch Informatikkaufmann gelernt, richtig mit IHK-Abschluss. So ein bisschen IT ist, da weiß der Hälfte Wirtschaft, die Hälfte ist so ein bisschen IT. Ich sage immer, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes, ein bisschen von allem, ist so wie so ein Grundschulabschluss, würde ich immer sagen. So, weißt du, du bist irgendwo spezialisiert, hast irgendwo mal reingeguckt. Aber okay. Und dann wollte ich eigentlich, nachdem ich mich entschieden habe, nicht Lehrer zu werden, weil mir der Job zu stressig war. Wenn ich das mit dem Bürojob verglichen habe, habe ich gesagt, mein Gott, da kannst du ja voll vergessen, dass ich das hier bis zur Pension mache. Und dann setzt das Pensionsalter noch auf. Weißt du, die Beamten vertrauen ja immer darauf, dass sie irgendwann für den ganzen Scheiß belohnt werden, für den ganzen Stress. Und dann sind sie die reichsten Rentner mit den Pensionen. Aber bis dahin, weißt du, wenn du heute sagst, ich arbeite noch mal 30, 40 Jahre, bis dahin wird das Alter wahrscheinlich noch x-mal hochgesetzt. Und ich selbst hatte auch Lehrer, die haben es nicht bis zur Pension geschafft, sind leider vorher verstorben. Gut, ich schweife schon wieder ab. Ich habe angefangen, weil ich eben von meinem Nettogehalt, was ich bei der Bundeswehr verdient habe, 50% sparen konnte, weil ich eben kein Auto hatte, kein Haus, keine Kinder. Ich hatte zwar eine Freundin, aber keine Ehefrau, keine Ex-Frau. Und dann hast du dann irgendwann eben 10.000 Euro rumliegen. Da habe ich gesagt, okay, was mache ich davon? Ich kaufe mir richtig schönes, schnelles Motorrad, weil ich das immer mal haben wollte. Ja, was richtig schön, so eine Taschenrakete, was schneller beschleunigt als ein Porsche. Und dann hatte ich gesagt, ein Auto konnte ich mir holen, Cabrio, aber ich brauche es nicht. Wäre eigentlich Geldverschwendung. Was mache ich? Aktien sind interessant. Das Ding ist, es gab mal einen Aktienguru auf NTV Telebörse, der hieß Markus Frick. Kennst du den noch?
Ja.
Ja. Der war ganz normal verknackt worden, aber der wurde dann leider verurteilt wegen Insidergeschäft. Da hat er wohl eine Aktie empfohlen und dann selbst irgendwie Frontrunning gemacht. Das kam raus. Auf jeden Fall hatte der, bevor er in den Bau gegangen ist, ein Buch geschrieben. Das war mein erstes Finanzbuch, was ich gelesen habe. Und als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, dachte ich, wow, jetzt gibt's richtig Geld und mit dem Geld hier rausgefeuert, da nicht gespart, Kredit hier, Kredit da und irgendwann war ich pleite und war in der verdammten, wie sagt man, in der Dispo-Falle und kam da nicht mal raus, weil damals habe ich, pass auf, 1.300 Euro netto bekommen. Netto! 2002. Genau, 2002, 2003. Der Winter. So, dann habe ich mir dann geguckt, was machst du, habe ich mir dieses Buch gezogen. Und dann habe ich dann immer in der Pause oder so, in der Berufsausbildung, habe ich mir immer ein paar Seiten durchgelesen und der Titel hieß so irgendwie das 30-Tage-Programm, das Geld liegt auf der Straße. Und dann wurde dieses dünne Buch von vielleicht 200 Seiten in 30 Kapitel unterteilt, sodass die Kapitel sehr, sehr kurz waren und leicht zu konsumieren, weil ich Lesen gehasst habe. So, und dann konnte ich jeden Tag so ein Kapitel lesen und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Und das letzte Kapitel von seinem Buch hieß Spar 5.000 Mark, weil das noch zu Marktzeiten in den 90er geschrieben wurde. Bilde dich und investiere das Geld an der Börse. Und als ich dann eben später, Jahre später soweit war, also nachdem ich sein Buch gelesen habe, bin ich dann wirklich auch aus dem Dispo rausgekommen, habe diese ganzen Geldfehler nicht mehr gemacht und hatte dann irgendwann, ab da war ich nie wieder im Dispo, ja, ab 2003 oder so, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ja, also seit 22 Jahren. Und irgendwann war es eben so weit, dass da 10.000 Euro rumlagen, was für mich viel war. Heute ist natürlich nicht mehr so viel. Und dann habe ich angefangen, mir Bücher zu holen, damals aus der Bundeswehrbibliothek, oder ich habe mir die auf eBay gekauft, günstig, und habe dann eben selbst gelesen, weil ich keinen Menschen kannte, der Aktien hatte, weder im Freundeskreis noch im Verwandtenkreis, habe mich dann eben gebildet und habe dann einfach stumpf angefangen, Aktien zu kaufen, wo wir dann gleich zu deiner nächsten Frage kommen.
Ja, wobei ich damit, also meine, das muss man auch mal sagen, also jetzt SGTV gibt es, glaube ich, 7 Jahre. Ich glaube, Markus Frick hatten wir hier noch nicht einmal als Thema. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass, wenn wir ihn mal als Thema haben, dass es dann einen positiven Ausgang nimmt. Aber du hast zumindest von den Inhalten aus diesem Buch profitiert und bist günstigerweise an seinen Seminaren, an seinen merkwürdigen Hotline-Aktivitäten und auch an den ja offensichtlich kriminellen Aktivitäten, für die er dann auch verurteilt worden ist, vorbeigeschrammt. Also auch da gibt es dann gelegentlich Leute, die konnten da was Gutes mitnehmen. Aber in der Tat, jetzt ging es 2011 bei dir los, nachdem du das Buch gelesen hast und dann auch diese einzelnen Schritte, also erstmal irgendwie aus dem Dispo raus, dann die ersten 1.000 angespart zu haben, die ersten 10.000 angespart zu haben. Und das sind ja Etappen, die man so auf einem Weg hat, an die man sich meistens in der Tat auch in irgendeiner Form erinnert. Ja, und jetzt war die Situation, erste Aktie, die du gekauft hast. Was war das und wie ging's aus?
Meine erste Aktie war AMD. Ich habe 3 Aktien auf einmal gekauft, hier 2.000 Euro. Die erste war AMD, die zweite war Deutsche Post, die dritte war ING, weil das meine Hausbank war und ich dort mein Depot eröffnet habe. So und AMD habe ich gekauft, weil ich früher leidenschaftlicher Gamer war am PC, schon seitdem ich, weiß nicht, 10 Jahre alt war, als es noch Windows 3.0 gab oder 3.1 war mein erstes Windows. Ich habe noch bei DOS 5.0 rumgespielt, wo alles schwarz war und so mit Norton Commander und so einem Quatsch. Ja, so alt bin ich. So alt. Ich bin jetzt 42, werde 43. So, und bei AMD war es so, dass es damals, also 2011 war das der Underdog, das hat man nicht gekauft, weil das war weder sexy, noch war schnell, noch hat es Hype, sondern es war einfach da und das war für die Leute, die arm waren und Geld sparen wollten, ja. Für die Schüler, die Studenten und die sagen, ich brauche nicht das Beste und Schnellste, ich brauche die beste Preis-Leistung und dann war es das. Und das habe ich natürlich auch so gehabt, also so gekauft als Kunde, aber habe mir gedacht, wenn jetzt jeder sagt, das ist so wie heute oder eine Zeit lang hat jeder gesagt, kauf die Nvidia-Grafikkarte, kauf nicht AMD. Damals haben sie gesagt, kauf Intel-CPU, kauf nicht AMD. Ja, damals habe ich gedacht, wenn AMD jetzt nur eine Generation bringt, die besser ist als Durchschnitt und dem größeren, viel größeren Goliath-Konkurrent Intel was entgegenzusetzen hat, dann geht die Aktie to the moon, baby. So, dann habe ich 2011 gekauft und was kam? 2 Wochen später ist das Ding runtergefallen. Auf 6 Euro, ich bin bei 7 rein, 7 Euro, ja. Ist dann auf 6 gefallen und ein bisschen später auf 5 und dann auf 4. Und dann Tobias natürlich weiter auf 3 und dann auf 2 und dann weiter runter. Und als das Ding unter 2 Euro war, habe ich nachgekauft. Bei vielleicht 1,95. Und dann sage ich, warten wir auf die nächste Generation. Die kam dann, die hieß Bulldozer, die war nicht gut, nein. Das war wieder nur so halbgares Ding, günstig, aber nicht viel Leistung, dafür hoher Stromverbrauch. So, dann ging es weiter runter auf 1,70 habe ich nachgekauft zum zweiten Mal und dann nochmal ein Jahr später zum dritten Mal. Und die Aktie stieg erst 2016, ja, 2014 stand die kurz vom Kollaps, vom Balkort, war der Chef, der wurde auch da gegangen. Und dann kam die jetzige CEO Dr. Lisa Su, die kam dann irgendwie aus der zweiten Reihe hochgesteppt. Und dann 1,5 Jahre später wurde die Zen-Architektur eingeführt und diese war eben gut und besonders. Und während sich Intel eben die ganze Zeit auf ihrem sehr großen Vorsprung ausgeruht hatte und der Marktdominanz, hat man mit einmal gemerkt, der kleine Underdog hatte etwas, was gut ist und was jetzt gefährlich sein konnte. Und erst 2016, das heißt 5 Jahre später, ist die Aktie bei mir ins Plus gedreht. Mittlerweile hatte ich dann schon 2.500 Aktien angehäuft. Und von diesen 2.500 Aktien halte ich immer noch 1.000. Und wenn der jetzige Kurs vielleicht, ich habe jetzt heute nicht geguckt, oh, da steht es, 114 Euro ist, ist also diese Position 114.000 Euro wert. Und das heißt, wenn ich einen durchschnittlichen Kaufpreis jetzt habe, ja, die Aktien, ich sag mal, die bei 7 Euro mal gekauft haben, die sind schon verkauft, 1.000 halte ich ja noch, 1.500 habe ich verkauft. Ich habe jetzt so einen durchschnittlichen Kaufkurs von 1,95 Euro. Das heißt, das ist mal 55 etwa, also bin ich knapp 6.000% im Plus. Hört sich viel an, Tobias? Aber als die beim Allzeithoch war letztes Jahr, war ich kurz davor, 10.000% im Plus zu sein. Ich habe dauernd auf mein Handy geguckt, um den
Screenshot also 10.000 Prozent, so dieser 100-Bagger, ne?
100-Bagger! Ich kann dir auch sagen, als die, ja, musst du schon haben, Tobi. Ja, was machst du sonst? Du musst ja von irgendwas dann die Rente bezahlen später. Ne? Ich sage immer, Hashtag Aktienrente statt Hashtag Pfandflaschenrente, ne?
Das Krasse bei so einer Position ist halt, wenn man so einen Klassen-Performance-Reiter hat und wenn man davon was verkauft, dann ist ja quasi 100%, also 98, 95, 99, 95, 98% ist davon eben dann auf einmal der zu versteuernde Teil. Denn du hast ja nach 2008 gekauft und da merkt man mal richtig, wie sich diese Abgeltungs- beziehungsweise wie sich diese 25-prozentige Kapitalertragssteuer dann eben auch bemerkbar macht. Die metert dann richtig rein.
Da habe ich einen Trick, wie du um diese Steuer rumkommst. Da bin ich drumherum herumgekommen. Ich sag dir den Trick. Du ballerst 37.000 in Wirecard. Nein, 41.000 in Wirecard. Machst 90% Verlust. Und diese 37.000 Verlust rechnest du mit deiner AMD-Verkäufen gegenüber genau auf den Euro. Und dann zahlst du 0 Euro Steuern. Richtige Steuerschwammmodell. Folg mir für mehr Finanztipps. Ja.
Ja.
So. Und,
ich sag ja immer, je mehr Steuern man zahlt, desto besser muss es einem an irgendeiner Stelle geben. Von daher würde ich da tendenziell dann doch dazu tendieren, zu sagen, also lieber zahle ich Steuern und habe mir dann vielleicht so eine Entscheidung genau nicht angeeignet.
Ja, das ist nachhaltiger. Als nun die Aktie gestiegen ist, 2016, 17, da habe ich natürlich, war ich da auch in irgendwelchen Gruppen, so eine WhatsApp-Gruppen, da habe ich noch kein Insta gemacht, nichts. Ja, haben Leute auch gesagt, boah, musst du verkaufen, das ist eine Blase, guck doch mal die KGVs, ja. Ja, immer wenn Leute mit KGVs ankommen, sage ich immer, pass gut auf. Ich glaube, der hat keine Ahnung. Weißt du, wer Börse so einfach...
Oh, da haben wir heute Spaß.
Ja. wer Börse so einfach mit den scheiß KGVs, dann wären wir alle Milliardäre und keiner wird mehr arbeiten. So. Und die haben auch gesagt, KGV, und das ist nicht nachhaltig und guck doch mal die Peer Group und dies und das. Da habe ich gesagt, nein. Weil ich habe mich immer informiert bei sogenannten YouTubern, die Leaker sind, die also Kontakte haben in die Chip-Industrie, also wirklich Mitarbeiter auch bei verschiedenen Boardpartnern, bei Intel, bei dies, und die dann immer schon erzählt haben, was die nächste Generation kann oder können sollte, was geplant ist. Und deshalb war ich immer zuversichtlich und habe gesagt, was jetzt als nächstes kommt, wird noch besser. Da bin ich ganz unberuhigt. Ich muss auch sagen, wenn das so steigt, bis zum 20-Bagger war ich immer sehr aufgeregt und habe die ganze Zeit das Handy angelassen und mir die Kurse angeguckt. Ja, aber ab 20-Bagger ist es dann irgendwie egal gewesen. Und als es ein 30er, 40er, 50er wurde, habe ich es gar nicht mehr so mitbekommen. Oder 60er, 70er, jetzt habe ich nochmal geguckt, ob es auf 100er geht, da war es bei 9.980% im Plus, da fehlten eben 20. Aber da bist du ganz tiefenentspannt natürlich, kannst dich zurücklehnen. Und den Leuten habe ich dann gesagt, das habe ich denen auch bei Palantir gesagt, worüber wir nachher noch sprechen werden, du wirst niemals einen Ten-Bagger haben, wenn du Angst hast, dass der Preis zurückgeht. Wenn du sagst, ich verkaufe jetzt, ich muss Gewinne sicher ist noch nie jemand gestorben. Nee, aber dann kriegst du auch keinen Tenbagger, wenn du, weißt du, der Deutsche ist ein bisschen naiv. Der verkauft die Gewinner und kauft die Verlierer nach, nennt den Scheiß Rebalancing und Value Investing. Junge, was ist denn los mit dir? Dann kriegst du niemals so viel. Du lässt die Gewinner laufen und die Verlierer schmeißt du raus. Das habe ich schon 100 Mal im Podcast erzählt. Ich hatte mal einen Vortrag gemacht über Börsenpsychologie auf der Börse Stuttgart Invest. Da habe ich das auch, weißt du, die Leute sagen, bin da wieder, weißt du, habe ich eine Scheißaktie wie Bayer oder Porsche Holding, was diese ganzen Value-Influencer empfohlen haben. Das ganze Schmutz, VW und so, weißt du. Und dann sind sie minus 30, 40, 50% und sagen, oh, wenn er wieder auf Null kommt, dann verkaufe ich sofort. Nein, ich sage, das ist Müll, das ist, wie ich gerne sage, Schmutz mit einem langen U. Da ist so, wenn du zu Hause in deiner Küche den Müll nicht rausbringst, dann fängt er an zu schimmeln und zu stinken und die Schimmelsporen, die liegen dann in der Luft. Ja, dann kannst du Allergien bekommen oder wenn du Kinder im Haushalt hast, dann kriegen die Lungenerkrankung. Dann bist du ein Scheiß-Messi, weil du den Scheiß-Müll nicht rausbringst. Und so ist es auch bei diesen Scheiß-Aktien. Da verkaufst du nicht die Gewinne und kaufst den Scheiß hinterher und versenkst nochmal Geld, sondern du bringst den Müll raus, bring den verdammten Müll raus. Und weil das bei AMD so gut geklappt hat, habe ich das dann bei Palantir auch gemacht. Nicht, weil ich einfach bete und sage, up to the moon, baby, was vielleicht bei einer von, was weiß ich, 100 Aktien klappt, sondern weil ich sicher war, da geht noch mehr und weil ich eben keine Angst habe, dass das Ding mal wieder zurückläuft und ich statt 1000% nur noch 500% im Plus bin. Hatte ich bei AMD auch. Da war ich mal 1800% und dann ein paar Monate später waren es nur 600. Da habe ich gesagt, na was, geht trotzdem weiter. Ganz normale Wohler, sag ich mal. Ganz normaler Wohler. Und damit musst du leben. Gerade in Zeiten von Trump, wo man hier mal einen Handelskrieg hat, da knallt es mal im Iran, morgen ist dies, morgen ist das, da musst du die Wohler aussitzen. Ja, und es heißt ja immer, Angst ist kein guter Ratgeber. Und das gilt auch dafür, dass eine Aktie steigt, dass du wieder Angst hast, dass sie wieder fällt und sagst, meine schönen Gewinne sind dahin, hätte ich mal verkauft. So, das war meine erste Aktie, die ich eben immer noch halte, 1000 von 2500 Aktien von der Position. Und ich habe vor, die bis zur Rente zu halten, nicht nur bei AMD, sondern auch bei Palantir, Hashtag Palantir Gang. Und bei Bitcoin auch. Ich sage immer, das wird Bitcoin-Rente. Und wenn das Ding auf Null geht, ja, die Aktie oder Bitcoin, kann ich damit leben. Das ist wieder so eine persönliche Sache, die jeder für sich selbst entscheiden muss, ob es dich A, mehr stört, dass du etwas verkaufst und der Preis geht nach oben, oder B, dass du es hältst und der Preis geht nach unten. Also was stört dich mehr? Die Gewinne, die dir entgangen sind, weil du gehalten hast oder dass du jetzt, ja, die entgangen sind oder weil du verkauft hast, gehalten hast und Verluste hast. Und bei mir ist es, ich kann damit leben, etwas zu halten, was im Minus ist. Ich kann auch etwas kaufen und dann ist das eben längere Zeit im Minus, monatelang oder ein Jahr lang, bei AMD war es 5, ja. Die habe ich nicht aus Verzweiflung nachgekauft, weil ich dachte, die Investment-Story braucht eben noch eine weitere Chip-Generation. Ja? Und wenn du dich natürlich dann mehr ärgerst, dass du nicht verkauft hast, dann verkaufst du vielleicht besser. Aber wie gesagt, ich nehme mal an, Tobias, du hast auch einige Ten-Bagger im Depot.
Ja, durchaus. Und zwar lustigerweise auch mit Aktien, wo du wahrscheinlich sagen würdest, die sind dann total langweilig, weil ich bin ja einer von diesen Value-Langweilern und guck mir auch gerne KGVs an. Wir kommen später ohnehin dazu. Also erste Aktie, spannende Geschichte mit AMD, weil in der Tat auch sowas dann auszuhalten, dann aufs Produkt zu gucken, ist ja lustigerweise auch ein Ansatz, der sehr, sehr stark in die Richtung von Peter Lynch geht, der sich einfach angeguckt hat, was kaufen Leute, was funktioniert eigentlich ganz gut. Oder wo habe ich zumindest die Zuversicht, dass es irgendwann wieder besser funktioniert. Das ist also die erste Aktie. Was war denn die letzte Aktie, die du entweder gekauft oder, man macht ja auch mal was anderes, man kauft ja nicht, nur ab und zu verkauft man ja auch was. Was war also die letzte Aktie, die du entweder oder verkauft hast und warum?
Was ich zuletzt verkauft habe, war das gleiche, was ich auch gekauft habe. Also ich habe zuletzt verkauft eine sehr große Position an Robin Hoods Optionsschein. Den habe ich am 14.04., also tief gekauft, als Herr Trump seinen Zollkrieg ausgerufen hat. Da habe ich diesen Optionsschein geholt für knapp 20.000 Euro. Das war mit einem Call, das war ein Call natürlich, mit einem Strike von 104 Dollar und Laufzeit Ende Juni 26. Und den habe ich, glaube, diese Woche war das verkauft, am Montag, für 121.000 Euro. Das heißt, innerhalb von weniger als 3 Monaten hat sich das Ding versechsfacht. Klar, da kommt wieder einiges an Steuern ab. Ja, das tut diesmal auch weh. Aber es ist, wie es ist, ne?
Und aber es fühlt sich doch besser an, als es mit Verlusten zu verrechnen, oder?
Ja, es fühlt sich besser an als Wirecard, ja. So, und dann habe ich einen Tag später quasi gerollt und mir einen neuen Optionsschein geholt mit einem viel höheren Strike und mit längerer Laufzeit. Das ist diese Strategie, die die Amis gerne machen und diese langlaufenden Optionsscheine oder Optionen haben die ja Leaps nennen, L-E-A-P und dann S, Mehrzahl S. Ja, ich nehme an, dass du auch sehr gut Bescheid weißt mit Derivaten und dich da auch auskennst, Tobias. Grundwissen, leichtes, fundiertes Grundwissen, ja.
Ich würde sagen erweitertes Grundwissen, aber ja.
Das war, ich glaube, mein letzter Verkauf und mein letzter Kauf. Und dazwischen, einen Tag vorher, glaube ich, habe ich zufällig einen AMD-Optionsschein mir geholt. den ich parallel zu den Aktien habe, das hatte ich früher auch, da hatte ich dann Hebelzertifikate, aber die haben eben diesen Nachteil, dass man eben ganz schnell K.O. gehen kann, was du eben bei langlaufenden Optionsscheinen nicht so hast, wenn da mal eben die Vola anzieht, weil, ich sag mal, Herr Trump einen Handelskrieg startet oder eine Covid ausbricht oder irgendeine andere Panik gerade durchs Dorf getrieben wird. Und das heißt, ich bin jetzt doppelt long bei AMD, einmal mit den Aktien, die ich bis zur Rente halten möchte und dann nochmal mit dem Optionsschein, weil ich denke, da geht noch was bei der Aktie.
Okay, also dazu gerne später mehr und einfach auch mal der Hinweis, wenn euch das Thema Optionsscheinhandel und auch mal dieses Spekulative interessiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Da können wir gerne nochmal auch eine Sendung zu machen. Und Stefan ist ja jetzt quasi eingeführt und ich hatte ihm schon im Vorfeld gesagt nach dem Motto, wenn wir mal irgendwas ganz spontan machen wollen, dann kann man immer darauf verweisen, dass hier die Vorstellung zu finden ist, aber dass wir dann im Zweifel zwar auch mal schnell was dazwischen schieben können, denn vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, wo ich dann beispielsweise auch der Meinung bin, das könnte in der Tat interessant sein und vielleicht auch das ein oder andere für euch sein. Und wenn ich eben anderer Meinung bin, dann kann man es ja hier in einem solchen Video auch mal sagen. Also, wenn ihr es wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. So, letzter Punkt bei 7plus3, da geht es um Investmentweisheiten. Was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Buy high, sell low. Natürlich nicht. Nein, ich musste mir da heute Gedanken machen, weil du mir ja schon angekündigt hast, die Fragen. Und ich glaube, es gibt ja so viele Weisheiten, worüber man auch diskutiert. Aber ich glaube, was wirklich gut ist, ist buy the dip. Wenn irgendeine Aktie abstürzt, ja, dass du die unbedingt nachkaufst, sowas wie Bayer, weil du sagst, buy the dip hat der gesagt, ja, jetzt ist günstig. Da kommen die Leute immer so, kauf nur die Kanonen donnern. Nein, diesen schlechten Aktien wirft man kein Geld hinterher. Aber wenn der ganze Markt jetzt absagt, weil jetzt irgendwelche Marktpanik ist, wie wir gerade im April gesehen haben, oder im August letzten Jahres, ja, dieser Japan Carry Trade, als er aufgelöst hat, dann hat es sich doch für mich und ich denke auch für die meisten anderen gelohnt, dass sie kurz danach, ja, den Boden abwarten oder auch nicht abwarten und dann mutig sind und kaufen. Denn ich möchte mal unseren Freund Markus Koch zitieren an der Stelle. Die Welt ist bisher sehr selten untergegangen. Ja, das hat er vor Jahren schon mal rausgehauen. Und manchmal wird er immer sehr nervös in seinen Streams und regt sich sehr auf über Trump. Und dann zitiere ich ihn auch manchmal und sage, Markus, weißt du noch, die Welt ist sehr selten untergegangen. So schlimm wird es schon nicht kommen. Oder wie man sagt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und in diesem Fall mit dem Robin Hood, ich habe ja gesagt, 14.04. gekauft, da war das Ding eben unten. Und ich glaube, die Aktie hat jetzt eine Monatsperformance von, ich weiß nicht, 37% und seit Jahresanfang eine der besten mit, ich glaube, 118% in Euro auch. Na klar, in Dollar ist es jetzt alles mehr. Wir sind als Anleger in Euro natürlich ein bisschen benachteiligt hier. Ich glaube, das hattest du schon in deiner Sendung erklärt alles. Und deshalb buy the dip. Sei mutig, du musst ja nicht all in gehen, aber wenn du ein bisschen Cash rumliegen hast und das nächste Mal wird wieder der Weltuntergang verkündet und die ganzen Banken kommen raus und sagen, Inflation geht hoch und die Rezession wird kommen und überall und Markus Koch ist wieder ganz aufgeregt, dann ist die Zeit vielleicht nachzukaufen. Und viele haben ja ETFs, die sind ja eh breiter gestreut, das ist auch gut und schön und gerade dann kann man vielleicht mal einen Extrakauf tätigen, auch abseits der Sparrate, wenn die Cash-Position da ist.
Ja, und jetzt haben wir lustigerweise auch über Wachstumswerte gesprochen, über hohe Volatilitäten. Manchmal gibt es Anleger, die würden ganz gerne in was anderes investieren und dazu gibt's hier noch eine Information eines langjährigen Partners von uns. Wer langfristig ein Vermögen aufbauen will oder auf regelmäßige Erträge setzt, zieht meist Dividendenstrategien in Betracht. Unser Partner Invesco bietet Anlegern ETF, die gezielt auf Dividendenwerte und niedrige Volatilität setzen. Eine Kombination, die dazu beitragen kann, Renditen zu stabilisieren und Schwankungen auszugleichen. Viele Unternehmen zahlen regelmäßig Dividenden. Doch die Dividendenrendite wird als Prozentsatz des Aktienkurses angegeben, sodass einige Aktien aufgrund ihres starken Kursrückgangs hohe Renditen ausweisen. Die entscheidende Frage ist, ob diese Unternehmen weiterhin in der Lage sind, Dividenden zu zahlen. Die Invesco ETF-Familie mit Fokus auf hohe Dividenden und niedrige Volatilität adressiert genau dieses Risiko. Zunächst werden die 75 dividendenstärksten Aktien aus dem S&P 500 gefiltert und dann daraus die 50 mit der geringsten Volatilität gewählt. Zusätzlich sorgen weitere Einschränkungen für eine ausgewogene Sektor- und Einzelaktienverteilung. Das Ziel? Ein konzentriertes Portfolio mit stabilen, dividendenstarken Unternehmen. Ein Investment in dieses Produkt ist mit Risiken verbunden. Es ist möglich, dass ihr das ursprünglich investierte Kapital nicht zurückerhaltet. Mehr zu diesen ETF und Anlagelösungen erfahrt ihr auf www.invesco.de. Und jetzt weiter mit dem Video bzw. dem Podcast. Und dann geht's weiter. 7 Fragen sind beantwortet, aber die Antworten auf die 3 Aktien, die Stefan mitgebracht hat und die hoch in seinem Portfolio gewichtet sind, oder die 3 Werte, die hoch in seinem Portfolio gewichtet sind, die haben wir noch nicht. Aber ihr habt sie alle schon gehört. Da ist eine Palantir, mit der fangen wir jetzt an. Und da sind noch 2 andere Sachen, die ihr auch schon gehört habt, aber die seht ihr im Zweifelsfall im Video in den nächsten Minuten. Wir fangen an mit der Aktie, Stefan, die ich ja auch habe. Und in der Tat ist es ein Wert, den ich normalerweise eigentlich nie gekauft hätte. Aber ich hatte eine Sendung mit einem Zukunftsforscher im Dezember des letzten Jahres. Bin dann einfach mal, damit wir das ein bisschen dokumentiert hatten, dass Lars Thomsen sie damals auch noch als sehr aussichtsreich dargestellt, bei 70 Euro eingestiegen, mit wirklich Kleingeld dann. Hänge da jetzt auf 60% Kursgewinn und bin einigermaßen fassungslos, wenn ich mir das angucke. Und wenn ich mir alles angucke, was da fundamental so läuft, dann kann ich euch auch nochmal auf das Depot-Update im Mai verweisen. Da habe ich Palantir mir zuletzt angeguckt. Aber jetzt haben wir jemanden da, der ist Palantir-Optimist und der muss eigentlich den Raum haben, um mal den Bullen-Case aufzumachen, den ich ja gar nicht sehe. Ja, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also ich finde es ein beeindruckendes Unternehmen, was mit auch sensationellen Wachstumsraten im Moment geschätzt wird. Aber ich bin eben persönlich der Meinung, dass der Kurs etwas dem vorweggelaufen ist, was die Realität im Moment so darstellt, selbst wenn man diese Schätzungen auf die nächsten Jahre vorschreibt. Das bringe ich alles vielleicht gleich nochmal ein bisschen rein. Aber jetzt will ich erstmal Stefan zuhören, wie ihr bestimmt auch, und einfach mal den Palantir-Case von seiner Seite aus aufgezogen bekommen. Warum ist diese Aktie warum ist die Aktie bei dir im Moment hochgewichtet und warum bist du auch weiterhin sehr, sehr optimistisch für dieses Unternehmen, muss ich dir noch kurz reindrücken, im Moment mit einem für 2027 erwarteten Kursgewinnverhältnis von 130 notiert?
Ja, also Palantir, die Firma habe ich schon gekannt, bevor sie an die Börse kam. Ich habe quasi jedes Jahr darauf hin spekuliert, dass die hoffentlich nächstes Jahr, dann kommendes Jahr an die Börse kommen und so weiter. Und als es dann soweit war, bin ich Tag 1 gleich rein und da ist was passiert, was man eigentlich so gut wie nie hat bei US-Börsengängen, dass man einen guten Kurs kriegt, dass man nicht benachteiligt wird, vor allen Dingen die vorabzeichnen können, die ganzen Banken, die sich einkaufen oder die ein Konto bei den Unterzeichnerbanken da haben, denn Palantir hat gesagt, euch Wall Street gierigen Affen geben wir nichts, wir machen kein IPO, dass ihr unseren Kurs pusht, wir machen DPO, wir machen das alles selbst, do it yourself. So, und dann kam das Ding raus bei $10 und für $10 konnte es jeder Hans und Franz kaufen, selbst aus Deutschland, wenn du natürlich einen ordentlichen Broker hast, der Börsenplatz New York hat. So, also bin ich rein für 8,53 Euro. Dann ist das Ding gut abgegangen, wurde in Meme Stock Mania Anfang 21 hochgekauft auf, ich weiß nicht, 35 Euro und so. Und dann, als Zinswende war, Ende 21, ist das Ding das ganze Jahr 22 gefallen, bis auf unter 6 Euro. Ich habe im Sommer 22 war das, ja, habe ich fast mein ganzes Depot verkauft, geplättet. Das Einzige, was ich gehalten habe, war AMD, Bitcoin und Kryptos. Aber sonst ist alles rausgeflogen, ETFs, Aktien, alles raus. Ja, weil ich da sehr negativ war. Und dann bin ich Anfang 23, als der Boden gefunden wurde, bin ich wieder rein und habe Aktien, die ich verkauft habe, günstiger eingekauft. Und dort, das hat nicht bei allen geklappt, aber so viel Zeit haben wir nicht. So, nächste Folge.
Ja, es ist ja immer wieder die gleiche Geschichte, ne? Also du kannst 100% verlieren, aber mit einer Palantir und der Teil kommt ja jetzt im Grunde genommen, kannst du eben mehrere 100% auch gewinnen.
Ja, und dann bin ich reingegangen. Ich habe, glaube ich, bei 9 Euro irgendwas verkauft im Juli 22 und bin dann im Februar 23 reingegangen bei Palantir bei 7,04 Euro. Habe aber die Position vergrößert oder verdreifacht. Das heißt, ich habe 1500 Aktien gekauft für je 7 Euro. Das heißt, 11.000 sind das. Knapp 11.000 Euro habe ich investiert oder so. Und jetzt sind diese 11.000 167.000 wert. Ich sagte Anfang 23, also nach 2,5 Jahren. Das heißt, ich bin jetzt 1.480% im Plus. Ja, war aber schon bei 1.600. Und als im Februar die Aktie einen Allzeithoch hatte, kamen dann auch die Leute raus und sagen, ah, ist ja eine totale Blase, ist total überkauft und muss mal langsam verkaufen und dies und das und nachhaltig ist das nicht. Und guck doch doch, das KGV. So, dann ist das Ding ein bisschen gefallen, weil Zollkrieg kam und so. Und nun ist das Ding wieder auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und ich halte trotzdem weiter. Ja. Und natürlich kommen oft die Fragen, soll ich jetzt noch kaufen? Oder das Ding, was weiß ich, 1000% gemacht hat in x Jahren. Ja. Ich weiß einen Influencer, der hat im Februar letzten Jahres verkauft bei 17 Euro, weil ihm das die Charttechnik gesagt hat. Kurz vor den Quartalzahlen. Die Quartalzahlen kamen und dann ist die Aktie in einer Woche 60% gestiegen. 60%. Oh, ist der Fehler. Na gut, hinterher ist man immer schlau, alles klar. Dann kann man immer klug scheißen. Und jetzt zu deiner Frage, weil wir langsam vorankommen müssen. Da das Wachstum A hoch ist und bisher auch hoch bleibt, ja, ich glaube, die letzten 6 Quartalzahlen waren alle sehr gut und die Aktie hat positiv reagiert danach. Ja, ich glaube auch keine Gewinnmitnahmen waren dabei. Beim letzten weiß ich gar nicht. Könnte sein, dass es an den Tag hochgelaufen ist und dann abverkauft wurde. Aber auf jeden Fall ging es dann weiter aufwärts. Das ist das Erste, das Wachstum ist da. Zweitens, die Software findet immer mehr Abnehmer. Ja, es geht ja hier eigentlich nur um Big Data Analyse. Ja, dass ich ganz schnell. Leute fragen mich, ich muss nicht mein Palantir machen. Sag ich dir, pass auf. Du hast einen Heuhaufen, Tobias, und suchst die Nadel im Heuhaufen, ja? Du holst die Palantir-Software. Palantir erfasst jeden einzelnen Strohhalm. Nicht nur, also findet die Nadel natürlich sofort, in Sekunden. Erfasst jeden einzelnen Strohhalm und lässt ihn, und du kannst ihn dann ordnen, alle Tausende, Zehntausend Millionen Strohhalme nach Dicke, Länge, Farbe, Beschaffenheit. Und du weißt die Anzahl von all diesen verschiedenen Metriken. Das heißt, alles wird erfasst. Nicht nur die Nadel wird gefunden, sondern alle Daten, wenn jeder einzelne Halm ein Datenpunkt ist, alles wird erfasst. Du könntest da 100 Leute hinstellen eine Woche oder du lässt die Software das in Sekunden machen. Und das macht Palantir nicht nur fürs Militär, nicht nur für Behörden wie Polizei oder Grenzschutz, das macht sie auch für ganz normale Firmen. Ich kann dir sagen, jeder, der hier ein paar Aktien im Depot hat, dass eine dieser Aktien Palantir benutzt. Auch deutsche Firmen, auch deutsche Aktien. Das ist zum Beispiel so, da hast du zum Beispiel eine Bank und die Bank kriegt vom Gesetzgeber die Auflage, Freund, du musst aufpassen, dass deine Kunden deine Bankservices nicht nutzen für illegale Geschäfte, Mafia, Terrorfinanzierung, Steuerhinterziehung. Und wenn wir rauskriegen, dass du da mal 5 Grad sein lässt, ein Auge zudrückst, dann werden wir zu dir kommen und dich verklagen und dich abmahnen und deinen Quartalsgewinn dann nehmen an Strafgeldern. Also muss jede Bank, ich sag mal im westlichen Sinne, die eigenen Daten genau untersuchen, um Auffälligkeiten zu finden. Und das macht dann nicht 1, 2, 3 Bankangestellte oder in der Abteilung, in dem sie sich irgendwelche Konten angucken oder Excel-Tabellen. Das sind ja Milliarden, Billionen an Datensätzen, ja. Sondern das macht die Software automatisch, um dann zu gucken, pass auf, hier haben wir was gefunden. Hier geht immer Geld jede Woche nach Gaza. Oder der Typ, der hat so viele, mit einmal so viel Geld, was er hin und her schiebt. Vorher hat er ein paar tausend im Monat, jetzt hat er Millionen. Ja, zum Beispiel ganz stumpf ausgedrückt, dass dieses Unternehmen eben damit geholfen wird, diesen Datenmüll zu sortieren. Ein drittes, letztes Beispiel. Du hast eine Airline. Die muss Flugzeuge warten, ganz normale Boeings und Airbus. Und dann hat Palantir mit, ich glaube, Airbus eine Plattform über die Palantir-Software gemacht, die heißt Skywise, S-K-Y-W-I-S-E. Kannst du Palantir Skywise eingeben. Und dort geht es um Lieferkettenmanagement. Denn wenn du diese ganzen Airlines, die da drin sind, sind nicht alle, die Daten auswertest, dann weißt du, welches Teil an welcher Maschine kaputt geht, ausgetauscht werden muss. Und dann weißt du für die Zukunft bei allen anderen Flugzeugen, dass dieses Teil wahrscheinlich in einem funktionierenden Flugzeug, dieses Teil funktioniert doch, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bald kaputt geht. Denn wenn beim 10 Jahre alten Flugzeug Teil ABC kaputt geht und du hast jetzt ein 9 Jahre altes Flugzeug dazu stehen, derselben Typs, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Teil ABC auch bald kaputt geht. Und dann kannst du bereits diese Teile ordern, hast die auf Halde in deinem, ich sag mal, Regal, sodass der Techniker es A rechtzeitig austauschen kann oder, wenn es soweit ist, bereits vorrätig hat. Das heißt, Lieferkettenmanagement wird gemacht. Und so ist Palantir, ich glaube, in 30 verschiedenen Industriezweigen mit drinne und so weiter. Das heißt, ich könnte noch weitere Beispiele, aber so viel Zeit haben wir nicht, weil du nur 73 Minuten machen sollst.
Nächstes Mal. Ja, ich hätte ein total gutes Beispiel. Ich hätte ein total gutes Beispiel aus dieser ganzen Digitalökonomie. Wenn Meta mal Palantir-Software einsetzen würde, dann wäre es ihnen ja vielleicht mal möglich, diese Fake-Accounts, genauso wie X, vielleicht einigermaßen schnell zu eliminieren. Ich meine, dazu braucht man eigentlich keine Palantir-Software, dazu braucht man nur ein paar ganz raffinierte Programme, die einfach sagen, wenn jemand 1000 Fotos innerhalb von 30 Sekunden hochlädt, wird es wohl ein Fake sein, aber das kriegt Meta ja irgendwie nicht auf die Reihe.
Und selbst X nicht, weißt du? Also vor Jahren hat Elon Musk schon gesagt, wenn ich X übernehme, soll ich die Bots dann irgendwie alle abschalten. Also kannst du unter jedem meiner Beiträge gucken, sind 20 Bot-Kommentare. Ich blockiere jeden Tag bestimmt 100 Bots. Wahrscheinlich ist es ein sinnloses Unterfangen, weil die eh automatisch neu erstellt werden. Ja, ich sag mal, zwei Drittel werden dann so als Spam ungefähr erfasst. Da steht dann wahrscheinlich Spam, aber ein Drittel kommt immer noch runter. Auch Elon hat da wieder
was. Du kriegst ja auch diese Rückmeldung, dass man von Instagram-Seite beispielsweise auch keinen Missbrauch feststellen konnte. Also Palantir, klar, ich stimme dem auch allem zu. Also ich will gar nicht so verstanden wissen, dass ich das Unternehmen nicht beeindruckend finde, nicht toll finde.
Da ist doch ein anderer Punkt, den viele nicht wissen. Und zwar hat Palantir einen direkten Draht ins Weiße Haus, weil J.D. Vance ist sehr gut befreundet mit Peter Thiel. Und Peter Thiel ist ja schon seit, ich weiß nicht, 8, 9 Jahren Unterstützer von Trump, weil er ein konservativer Milliardär ist, mit deutschen Wurzeln oder so, ja. Und hat ja auch einen Bestseller geschrieben, da irgendwie Zero to One und so. Und natürlich alle Linken hassen ihn, ja, weil er konservativ und reich ist, wie auch alle Linken Palantir hassen, weil die ja mit Militärs, Geheimdiensten und sogar Grenzbehörden zusammenarbeiten, damit die Gesetze in dem jeweiligen Land durchgesetzt werden. Aber zurück zu deiner Frage. Einmal das, dass da die Unterstützung ist, dass man quasi der Lobbyismus, den es ja in den USA wie bei uns auch gibt, funktioniert, dass sie eben den Draht haben ins Weiße Haus. Und weil zum Beispiel auch bekannt wurde, dass Palantir-Software auch in der Ukraine eingesetzt wird. Ja. Und dass dann die Ukraine Vorteile hat, weil dann eben die Palantir-Software mit Satelliten verbunden ist. Man nennt das, wie haben sie das genannt? Space Edge, irgendwas mit Rande des Orbits. Jedenfalls werden Satellitenfotos gemacht, genommen. Und die Palantir-Software, die sind riesig, ja. Das ist so, als hättest du ein Foto, was so groß ist wie ein Fußballfeld, ja. Und würdest du das jetzt absuchen nach russischen Panzern, dann müsstest du jemanden mit der Lupe losschicken und der bräuchte einen Monat oder so. Und die Software erkennt automatisch auch unterhalb von Bäumen, weil die Satelliten Hitzesignaturen aufzeichnen, ja, wenn da der Panzer ballert oder die Artillerie, da kommt ja der Mündungsfall raus. Und dann sagt die Software, scannt riesige Teile von Landflächen ab und sagt, da, da und da sitzt der Feind, hier weißt du Bescheid. Und wenn du das hast, hast du einen Vorteil und kannst dann eben deine Truppen dahin dirigieren oder die Schüsse oder was auch immer oder das bekämpfen. Und wenn du das nicht hast, dann weißt du eben nicht, was der Feind macht. Das Gleiche gibt es auch für Waldbrände, ja, dass die Satelliten natürlich, ich sag mal, Kanada riesengroß, vieles oder Alaska, ne, vieles ist doch nicht besiedelt und dann ist im Sommer heiß oder so. Und da ist dann niemand, der da wandern geht und sagt, oh, hier brennt's, sondern die scannen die Wälder automatisch ab und so wie es dort Hitzeentwicklung gibt, wird dann eben die entsprechende Behörde benachrichtigt, hier brennt es, sodass sie die Löschflugzeuge oder Helikopter schicken können oder dann doch irgendwelche Anwohner, die dann ein paar Kilometer weiter wohnen, evakuieren können. Sowas, ja. Und dieses Lieferkettenmanagement machen sie auch für die Vereinten Nationen, für die Welthungerhilfe. Gratis natürlich, ja, das sind so Benefits. Und ich denke, dass
das Wachstum weiter stark bleibt, weil viele Länder diese Software noch nicht benutzen. Und man konnte auch dieses und letztes Jahr feststellen, immer wenn die Firma einen neuen Vertrag, Partner oder Deal bekannt gibt, viele sind auch geheim, ja, bei vielen kann man es nur erahnen, die wollen das nicht, dass andere das wissen, es sind Geheimverträge, also auch von Firmen, nicht nur von Militärs oder so. Und jedes Mal, wenn da wieder so ein Vertrag kommt, sind ja meist mehrere Verträge, weil das so ein Abo-Modell ist, ja, so wie Netflix, wenn du so willst, ja, oder Google Cloud oder so, dann macht die Aktie einen Satz nach oben. Die sagen, guck mal. Und wenn sich jetzt eine Firma darauf einlässt, die Software zu nutzen und dort einen Mehrwert und vielleicht Zeitersparnis und Geldersparnis sieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie dabei bleibt. Das heißt, dass das ein langjähriger Kunde wird und dass der vielleicht wenn der Vertrag ausläuft oder kurz davor, das wieder weiter verlängert. Und es gibt natürlich noch andere AI-Firmen, aber die haben diese Partnerschaften nicht. Die können nicht jede Woche, weißt du, die mussten sich ja ins Militär einklagen, so wie Elon Musk sich auch in die Regierung einklagen möchte, weil irgendwelche Rüstungsfirmen, große, da drinnen waren und da Krümel gemacht haben. Wir kriegen seit 50 Jahren die Deals. Und dann kam Palantir und sagt, wer seid ihr denn, ihr kleinen Hampelmänner aus dem Silicon Valley? Verpisst euch! Und dann haben sie sich eingeklagt, gesagt, das ist kein faires Ausschreibungsverfahren. Und nur so kam Palantir, wie auch SpaceX, an die Deals. Und dann haben die Behörden oder Militärs oder NASA gemerkt, das Ding funktioniert gut, das ist effektiver, das ist schneller, das ist viel günstiger. Und dann wurden sie zum Industriestandard. Ja. Und ich denke, dass das weitergeht. Natürlich ist die Bewertung hoch. Die Bewertung wird immer hoch sein. So wie die Bewertung bei vielen anderen Mac-7-Aktien auch jahrelang hoch ist. Und jeder gesagt hat, Amazon macht gar kein Plus. Was willst du mit dem Scheiß? Tesla verkauft. Du, ich habe mir 2013 überlegt, Tesla zu kaufen. Aber jeder hat gesagt, die verkaufen kaum Autos. Das bringt nichts. 2013, da war ich noch beim Militär. Ja, sowas, ja. Und würde man alles sehr gut immer mit den Fundamentaldaten erklären. Man muss immer bedenken, du kannst ja alles vergleichen. Ja, Aktien mit den Fundamentaldaten und Fundamentaldatenanalyse. Aber das ist nun mal eine Firma, die verkauft kein Ketchup und Käse wie Kraft Heinz. Okay. Und klar gibt es verschiedene Sektoren, ist ja auch der S&P in so und so viele Sektoren, 16 oder 17, was es waren, aufgeteilt. Aber du musst immer Aktien vergleichen im gleichen Sektor. Das heißt, du musst das Palantir vergleichen mit zum Beispiel einer Datadog oder einer Databrick oder mit einer, wie hieß sie? Ich glaube ja, Snowflake war es. Ja, blaues Symbol. Und da siehst du, dass das Palantir im Vergleich gut wegkommt, was das Wachstum angeht. Auch die Stock-Based Conversation, die Aktienausgabe an die Mitarbeiter, dass das im Verhältnis niedriger ist als andere. Und diese Firmen haben meines Erachtens nicht den Umfang der Aufträge. Und nun geht es weiter, dass Palantir auch ins Hardware-Business einsteigt, was erstmalig ist, dass sie zum Beispiel das Titan-Projekt und das Maven-Projekt haben, ja, dass dann eben wirklich neue Sachen im echten Leben erschaffen werden, die nicht nur Software ist, sondern wo Palantir eben die Software-Administration dieses neuen, in der Echtwelt vorhandenen Produktes übernimmt. Das geht so weit, dass man, also das Titan ist, dass man eben, ich setze mal ganz stumpf, LKWs rausschickt aufs Schlachtfeld, die eine Reichweite haben mit hohen Sensoren, Daten sammeln, damit die anderen wissen, wo sie hinschießen sollen. Ja, also die Leitlenkung, die Feuerleitlenkung und Aufklärung übernehmen. In Südkorea baut man, ich glaube, es war Hyundai Heavy Industries daran, sowas wie Flugzeugträger zu machen, aber für Seedrohnen. Das heißt, du hast dort ein Schiff oder ein Boot, ein großes Boot wie ein Schnellboot, das rausfährt, und da kommen lauter kleine Miniboote raus, ja, quasi Drohnen, wie sie auch in der Ukraine eingesetzt wurden, um die Brücke zu sprengen, diese Kerchbrücke, die rübergeht nach Russland, und dass du dann Leute sitzen, entweder am Joystick oder dass diese Boote voll autonom durch AI-Software gesteuert losfahren. Und dann wie Kamikaze entweder detonieren an andere Ziele oder eben auch feuern. Und sowas, das ist, da gibt es auch ein Video auf YouTube, ja, kannst du ja angucken, 30 Sekunden oder so, ja. Und sowas macht Palantir und jetzt kann man wieder sagen, das machen wir in einer anderen Folge, Rüstung, Moral hin und her, aber ich glaube, da haben wir heute keine Zeit. Heute keine Zeit für Moral. Nächste Folge, abonnier den Kanal.
Ja, trotzdem, also ich habe jetzt ganz bewusst an keiner Stelle unterbrochen einfach auch gesagt nach dem Motto, jetzt höre ich mir das alles mal an. Aber eine Frage bleibt trotzdem unbeantwortet, Stefan. Also erstens, ich sehe hier in den Schätzungen, und das, da glaubst du ja, also das sind ja auch so Sachen, glaube ich, die du mitträgst, dass man jetzt beispielsweise bis zum Jahr 2027 von einem Wachstum von jenseits 30% pro Jahr ausgeht, was auf der Basis und auf der Leistungsfähigkeit der Software auch nicht mal unrealistisch ist. Sondern habe ich mal angeguckt, also um das Ganze mal wirklich on the long run zu spielen. Wie viele Unternehmen gibt es eigentlich so von diesen wirklich riesengroßen Unternehmen, die so ein 30-prozentiges annualisiertes Umsatzwachstum jetzt mal über einen konsequenten Zeitraum hinbekommen haben und dabei nicht vielleicht erst in den letzten 2 Jahren angesprungen sind, sondern dabei auch für Kontinuität stehen? Und ich habe mir eine Microsoft angeguckt, ich habe mir eine Apple angeguckt, ich habe mir eine Amazon angeguckt und ich habe mir eine Alphabet angeguckt. Und denen ist es eben gelungen, von 2014 bis 2024 zum Beispiel um 11%, Microsoft 8%, Apple 22%, Amazon oder 18% Alphabet zu wachsen. So, also das heißt, dieser Optimismus, der ist natürlich bei einer Palantir auch deswegen einfacher möglich, weil die Umsatzbasis massiv geringer ist, als sie vor 10 Jahren bei diesen genannten Unternehmen war. Also bei Microsoft war es in 2014 eben schon 67 Milliarden US-Dollar und bei Alphabet waren es vor 10 Jahren eben auch 66 Milliarden US-Dollar und bei Palantir sind es im Moment eben fürs letzte Jahr 3 und für dieses Jahr werden knappe 4 erwartet. Also von daher, da ist die Basis natürlich geringer und da kann man auch noch vom Wachstum her ein paar Schippen drauflegen. Aber du traust diesem Unternehmen, weil das muss es ja dann eigentlich schon bringen, dieses 30-prozentige Wachstum, 35-prozentige Wachstum für einen längeren Zeitraum. Ich habe ja in dem Depot-Update damals Ende Mai so 10 Jahre in den Raum gestellt. Das traust du ihnen zu, was dann eine bei 30% eine Ver-14-Fachung oder bei 35% eine Ver-20-Fachung des aktuellen Umsatzniveaus wäre.
Ja, guck, Palle, in den letzten 2 oder 3 Jahren hatten wir folgende Hypes. Das sind die Aktien, die am besten gelaufen sind. Das sind Rüstung und AI. Und Palantir hat beides. So, es ist so, dass Palantir, das wissen auch viele nicht, ich sage immer gern, Palantir ist the people's champ. Das bedeutet, dass die Retail-Quote, die Kleinaktionäre, wie ich und du sind, bei Palantir relativ groß sind. Ja, das ist eine Aktie, die, wie soll ich sagen, eine Art Fanbasis hat, wie das bei Tesla auch jahrelang der Fall ist. Ich weiß, Tesla hat jetzt den gleichen Kurs wie vor 4 Jahren oder so. Ja, geht's viel hoch und runter. Aber Palantir war seit dem Börsengang eine der verhasstesten Aktien an der Wall Street. Entweder die Häuser haben die gar nicht gecovert, haben nicht mal Analysten-Ratings rausgegeben, oder sie haben immer verkauft und gesagt und miese Kursziele haben gesagt, das ist Schmutz. So, da gab's einen von RBC, der hat noch 5 Dollar Kursziel gegeben, da stand die Aktie schon bei 60. Ja, dass sie den nicht gefeuert haben. Und als das Ding dann auf 100 ging, seitdem sagt er immer noch Sell. Er hat nie was anderes gesagt, der Klappspaten, aber jetzt kann er sich nicht mehr leisten, Kursziel rauszugeben, weil er sich eh nur blamiert. Gut, Analysten sind ein extra Thema. Und ich denke, ja, wir hatten ja gerade den NATO-Gipfel. Du bist ja auch informiert, was Nachrichten angeht und so. Und das, wie sie sagen, Defense Spending, ja, die Wehretats werden in ganz Europa erhöht, ja, auch wenn Tschechien jetzt ein bisschen rumgemosert hat, aber die sind noch näher an Russland als wir. Ja, und es ist nun mal so, dass wir in einer Welt leben, ja, in der es Aggression und Krieg gibt, ja, wir müssen die Welt sehen, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns gerne wünschen, und deshalb wird weiter aufgerüstet, und zu diesen Aufrüstungen gehört auch Palantir. Nicht nur, damit man fancy AI hat, sondern weil es viel Geld spart. Das hat die deutsche Polizei in, ich glaube, 3 Bundesländern ja auch erkannt. Und zwar nicht, weil wegen Lobbyismus, sondern weil man den kostenlos die Software als Demo gegeben hat und sagt, probier doch mal aus. Guck doch mal. Da haben wir alle gesagt, oh, ist das gut. Brauchen wir viel weniger Zeit, um unsere eigenen Datenbanken abzugleichen. Ja. Und dann ist der Staat und die Behörde eben A, effektiver, schneller und spart auch noch Steuergeld ein. Und ich denke, das wird weiterhin so gehen. Natürlich läuft nichts ewig, aber ich denke, ich habe deine Frage jetzt beantwortet.
Ich glaube, das ist einigermaßen ausreichend, vor allen Dingen, weil wir ja auch noch zwei andere Werte haben, die wir in irgendeiner Form besprechen wollen, innerhalb des zeitlichen Rahmens. Ich stelle hier mal zum Abschluss zumindest trotzdem ein 105er aktuelles Preis-Sales-Ratio in den Raum, was im Grunde genommen alles sprengt, was es irgendwie so gibt. Ich sehe ein aktuelles Kursgewinnverhältnis, aber ich bin halt so ein Value-Loser von 284 in den Raum. Ey, ohne Scheiß. Also da muss ich ihm einfach sagen. Also ich
Tobias, KGV 600, da geht doch mehr, Bruder, noch mehr. Ja, wenigstens ist nicht negativ. Außerdem, du bist kein Value-Loser, du bist in der Hashtag Palantir Gang. Du bist Palantir Gang-Member, okay?
Ja, wie gesagt, ich habe die mehr so reingekauft, um einfach das mit Lars auch regelmäßig verfolgen zu können.
Wie viele Aktien?
Keine Ahnung, 2 oder sowas. Also wirklich ein Witz.
Okay. Also eine Spaßposition, okay.
Also wirklich, es war eine Erinnerung. Ich glaube, ich habe damals auch gesagt, nach dem Motto, ich will zumindest den Mindestorderwert von Scalable oder sowas haben. Ich weiß nicht, wirklich, das war also wirklich für Kleinstgeld.
Aber Tobias, da bist du ja sehr vorsichtig. Weißt du? Wenn ich Spaßposition mache, dann sind das ein paar tausend Euro oder so.
Ja, nur die mache ich bei EchtGTV eben anders. Also weil, guck mal, bei EchtGTV ist die Standard-Order-Größe immer ein Tausender und dann gehst du eben irgendwie mal hoch. Aber das ist hier eben dieser Teil vom Depot. Und was ich im privaten Depot sind die Positionsgrößen günstigerweise auch ein bisschen höher. Aber hier geht es ja auch darum, wirklich auch die Vielfalt des Aktienmarktes zu zeigen. Und da bin ich bei Palantir jetzt einfach mal deswegen mit dabei, weil ich gesagt habe, okay, der Lars hebt es entsprechend hervor. Wir hatten es in der Tat auch mal irgendwann besprochen und dann leider aus den Augen verloren, als dieser in der Tat, wir hatten es glaube ich so unter 10 besprochen und haben dann eben auch genau auf bestimmte Quartalszahlen gewartet, die dann ja auch kamen, aber hatten wir die Aktie nicht so im Blick. Von daher sicherlich ein Fehler, das damals nicht so zu haben. Wir kommen zu dem zweiten Wert, den wir heute besprechen wollen, der eine große Position von dir ist und der ist eben schon gefallen, weil das ist ja dann, da gehst du ja so ein bisschen quasi mit der Strategie von Tim Schäfer mit, der irgendwann mal Werte kauft, im Gegensatz zu dir dann auch ganz gerne komplett durchhält. Also die AMD-Aktie, die hat ja hier schon inhaltlich stattgefunden und von daher sind wir jetzt genau bei dem Wert angekommen, dass wir den uns auch nochmal etwas genauer anschauen und hier eben dahin gucken, zum einen, wie die Zahlen gelaufen sind, zum anderen, wie das Unternehmen im Moment steht. Also hier ist es zumindest so, ist jetzt für mich ein bisschen einfacher, hier ist es einfach so, dass wir ein für 25 erwartetes Kursgewinnverhältnis von 35 haben, bezogen auf 2027 ist es dann nur noch 20. Es gibt im Moment eben auch in der Tat die Situation, dass auch auf Basis von Quartalszahlen bei dem Unternehmen im Moment sowohl Umsatz als auch Analysten, also sowohl die Umsatzschätzungen als auch Gewinnschätzungen übertroffen werden und dieses Unternehmen einfach da schon mal ganz gut aussieht mit den Chips, die es eben sowohl für Spielekonsolen als auch für Datenzentren als auch für diverse Industrie-, Automobil- und sonstige Anwendungen baut und eben auch in diesem ganzen AI-Game anfangen, bedeutender zu werden und sich als der Konkurrent gegen eine Nvidia oder neben einer, muss ja gar nicht gegen sein, neben einer Nvidia zu positionieren. Du bist weiterhin in dem Unternehmen, was du als erste Aktie ja vorhin schon vorgestellt hast, investiert. Von daher brauchen wir gar keinen Rückblick, sondern wissen noch, dass du 1000 Aktien dieses Unternehmens im Bestand hast. Und jetzt ist die Frage, was erwartest du hier von diesem Unternehmen in den nächsten Jahren? Denn bis zur Rente, wenn ich 42, 43 vorhin richtig verstanden habe, wann immer sie für dich anbeginnt, ich habe eigentlich so verstanden, dass du eigentlich schon in Rente bist, quasi bis zum eigentlichen Rentenalter sind aber zumindest noch so knapp 30 Jahre bei dir ins Land zu ziehen. Und das heißt ja, du willst an dem Wert festhalten. Was sind deine Erwartungen an dieses Unternehmen?
Vielleicht gehe ich auch in Frührente. Mal gucken, wie es aussieht.
Ja, Tim Schäfer habe ich ja auch im Mai gesehen auf der Invest, habe mit ihm Bierchen getrunken, wir saßen nebeneinander beim Essen. Es ist wirklich so, dass er den Müll nicht rausbringt. Also er hat da einige Depotleichen drinne, die lässt er einfach. Ja, wahrscheinlich möchte er nicht, wie soll ich sagen, falls das Ding doch wieder hochgeht, nicht am Tief verkaufen. Aber er ist ja sehr erfolgreich, ist der Multimillionär.
Naja, AMD war bei dir ja, wenn ich die Geschichte richtig verfolgt habe, zwischenzeitlich war das auch Depotmüll.
Ja, 5 Jahre. Bloß ich hatte Gründe, das nicht zu verkaufen. Und der Grund war nicht hoffen und beten. Ich hatte ja erzählt, dass ich fast täglich diese Leaker da auf Englisch, da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Moore's Law is Dead. Ja, Moore's Gesetz ist dead, ja. Der macht das, ich weiß nicht, wie das. Und der hat wirklich gute Verbindungen, redet ordentlich in Englisch. Natürlich ist das alles ein bisschen technisch, da muss es schon so ein bisschen IT-Guy sein, wenn er über die Chips spricht, um zu verstehen, was los ist. Aber das kann man auch lernen. Und den habe ich eben andauernd mit 2 anderen noch geguckt, die eben Einblick in die Industrie hatte. Und deshalb habe ich gehalten. Nicht, weil ich dachte, der kommt schon irgendwann mal wieder hoch aus irgendwelchen Gründen, sondern weil ich Hintergrundwissen hatte und davon ausgegangen bin, dass diese Informationen, die mir präsentiert wurden, zu einem gewissen Teil wahr sind, ja, weil vieles wird ja auch in der Produktion nochmal geändert, bis das Produkt dann wirklich auf den Markt kommt. Aber zurück zur AMD, zu der Aktie. Was ich denke, also ich denke, dass wir das 52 Wochen hoch in den nächsten Monaten erreichen könnten, vielleicht bis Oktober. Das waren, glaube ich, so $180. Und ich denke, dass wir bis Jahresende auch ein neues Allzeithoch sehen könnten. Das waren, glaube ich, $227. Klar, in Euro ist es jetzt anders, ja, weil die Abwertung des Euro, des Dollars. Und ich denke das, weil ich mir dieses AI-Event angeguckt habe, was vor kurzem war. Ich glaube, vor knapp 4 Wochen. Und das kam im Nachhinein, also die Analysten, die brauchten erst diesmal 3 Tage, um darauf zu reagieren, weil man dort wirklich gute Partnerschaften präsentiert hat. Und es gab dort eben 2 Überraschungen, dass da eben jemand von OpenAI war, der Chef Sam Altman gesagt hat, AMD to the moon, kaufen wir, brauchen wir. Und auch ein, das war nicht mal ein hohes Tier, nicht mal ein Abteilungsleiter, ein Mitarbeiter von xAI, ein Programmierer, der eben auch sagt, dass sie diese Karten verwenden. Ja, Meta ist auch Kunde. Und dann, ein paar Wochen später, ich glaube 2 Wochen später, kam eben Oracle raus mit den Zahlen und so und hat auch erzählt, dass sie ganze Cluster nur mit AMD-Karten ausrüsten werden für AI. Und es ist so, dass AMD ist natürlich, also ich sage immer so, Nike, Adidas ist wie Nvidia und AMD. Und wenn du Adidas weltweit die Nummer 2 bist nach Nike, dann kannst du davon gut leben, sage ich mal, und auch ein gutes Unternehmen mit einer guten Aktie führen, ohne jetzt Adidas zu pushen oder so, ja. Nur als Analogie dazu. Und AMD ist natürlich auf 1 Jahr unterdurchschnittlich gelaufen. Du hast es da -21%. Ja, das ist natürlich nicht so doll. Und hat enttäuscht seit dem Tief im April, was wir hier sehen bei dir, hat sich die Aktie fast verdoppelt. Und Nvidia hatte vor kurzem ein neues Allzeithoch in US-Dollar erreicht. Ja. Und ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es bei AMD auch so ist, dass sie ein neues Allzeithoch erreicht. Ich habe jetzt einfach mal stumpf angegeben, Ende des Jahres. Heute ist der 2.7., also in einem halben Jahr, weil die AI-Story noch nicht ausgelutscht ist und der Markt, der als bei AMD als, wie soll ich sagen, AI-Player so ein bisschen gezweifelt hatte, jetzt wieder Bock drauf hat. Und die neuen Karten anscheinend nicht nur, also die neuen AI-Beschleuniger, KI-Beschleuniger, nicht nur pünktlich kommen, sondern man hat sogar, ich glaube bei der jetzigen, den Release, die Veröffentlichung vorgezogen. Ja, des Weiteren ist es so, du hattest Gaming erwähnt, Gaming schwächelt aber, weil die Konsolen, die AMD so versorgt, relativ alt sind und am Ende des Lebenszyklus. Aber, Tobias, aber nächstes Jahr, ich glaube im Mai ist es, soll das meist erwartete Spiel aller Zeiten rauskommen, was ja GTA 6 ist, Grand Theft Auto. Da bin ich auch investiert in Take-Two seit längerer Zeit. Ist auch gut gelaufen. Und es könnte sein, dass es dann nicht mehr lange dauert, bis es entweder eine neue Konsole gibt von Microsoft Xbox und Sony PlayStation oder ein Refresh. Und es könnte sein, dass eben auch der Release dieses Spiels nicht nur PC-Gamer, sondern auch Konsolen-Gamer animieren könnte, neue Hardware zu kaufen, Gaming-Hardware. Natürlich für PC soll es erst ein Jahr später kommen. Das war, glaube ich, bei den anderen Spielen Red Dead Redemption 2 und GTA 5 auch so. Aber es könnte so einen kleinen Gaming-Boom erfolgen. Außerdem wird, ich glaube, im Oktober für viele Windows-PCs gibt es kein Windows 11-Update, das kostenlose. Das wird dann so begründet, dass diese alten PCs laut Microsoft die Voraussetzungen nicht erfüllen, wenn sie 5, 6 Jahre oder älter sind. Das heißt, hier könnten auch Privatuser, wie aber auch gewerbliche Kunden, also in Büros, Firmen und so, Banken, du weißt, hier sich genötigt fühlen, ihre Software auszutauschen, ihre Hardware auszutauschen, inklusive Software, weil sie natürlich diese Sicherheitsupdates brauchen, die es dann anscheinend für Windows 10 nur noch gibt, wenn du ein besonderer Businesskunde bist und viel Geld zahlst, ja, und nicht einfach gratis kriegst, so wie jeder Nutzer auch. Man möchte ja nicht gehackt werden von jedem HiOPi und jedem Script-Kiddie. Das könnte eben auch noch bestärken, zusätzlich zu der Nachfrage nach AI-Chips. Es ist ja so, dass gerade die Nintendo Switch 2 auf den Markt gekommen ist, diese Handheld-Konsole, und Rekordverkäufe gemacht wurden. Also es war ein Riesenerfolg, trotz der leichten Preisanhebung, die aber anscheinend mit der Inflation, wenn man das hochrechnet, zum letzten Preis, zur letzten Konsole okay ist, also in Relation. Und diese Switch 2, die hat als Chip wieder ein Nvidia ARM-Chip, so wie die erste Switch auch. Und das ist natürlich auch erfreulich für Nvidia. Und man sieht aber eben an dieser Konsole, dass die Nachfrage nach Spielekonsolen da ist. Es gab ja mal die Befürchtung, dass jeder nur noch auf sein Tablet oder auf seinem Handy spielt, was sowieso jeder hat. Jeder Mensch hat ja ein Handy oder fast jeder in der westlichen Welt, sage ich mal so. Und auch das könnte eben förderlich sein. Dazu hat, wie du wahrscheinlich weißt, ich weiß gar nicht, ob es noch vor dem letzten Mal war, als ihr besprochen habt, vor 3 Jahren oder auch in der Zwischenzeit, hat AMD Xilinx gekauft, eine andere Chipfirma übernommen. Das ist sogenannte FPGAs, Field Programmable Arrays. Das sind Chips, die man schnell umschreiben kann. Wir hatten vor kurzem AMD in der Sendung im Podcast bei Heiß Hallo. Und kleiner Fun Fact, vielleicht weißt du es, AMD ist bereits auf dem Mars, denn der NASA Mars Rover, dieser kleine Jeep, der da fährt, dieses Auto, was zur Erde funkt, hat AMD-Chips drin, also von Xilinx, die sie übernommen haben. Ja. Und kennt wahrscheinlich inzwischen auch jeder den Fun Fact, dass der Chef von AMD, von Nvidia, Jensen Huang, bevor er Nvidia gegründet hat, bei AMD gearbeitet hat und er und Lisa Su, die Chefin von AMD, sind verwandt. Sie sind sowas wie Cousins. Genau. Und Lisa Su wurde letztes Jahr von Time Magazine als CEO des Jahres benannt, war auf dem Cover im Dezember, Dezember-Ausgabe 24. Gut, das hat auf die Aktie natürlich keine große Auswirkung, das ist jetzt nur so ein bisschen Trivia.
Naja, aber man muss ja bei Lisa Su einfach dazu sagen, also da ist es einfach eine sensationelle Leistung. Also auch wenn man sich die letzten 12 Monate einfach beim Unternehmen mal anschaut, was man da für eine Performance runtergerissen hat in einem Markt, in dem Intels Umsatz beispielsweise stagniert hat, ist es AMD gelungen, 36% zuzulegen. Man sieht es bei der Darstellung eben auch bei den Zahlen, wo es von März 25, wo über 7,4 Milliarden Dollar da stehen und im März 24 sind es eben knappe 5,5. Also das ist schon mal sehr ordentlich. Und sie ist eben seit 10 Jahren dabei, hat dieses Unternehmen sehr erfolgreich, ja, wirklich transformiert und als einen der führenden Anbieter bei PC-Prozessoren etabliert. Denn also auch bei uns im Unternehmen war es so, dass vor 2 oder 3 Jahren die Technikkollegen gesagt haben, dass man Intel zwar noch kaufen kann, aber eigentlich AMD die preiswertere Lösung ist, die zumindest gleichwertig ist oder man für gleiches Geld eben mehr Leistung bekommt. Und das ist dann schon mal eine Geschichte, die spannend ist. Das Thema ernstzunehmende Alternative für Nvidia bei KI-Grafikprozessoren hatten wir jetzt hier schon und vor dem Hintergrund. Unternehmen wirkt wirklich gut aufgestellt. Ja, ist vom Preis im Moment ganz ordentlich, aber ist eben in der Tat der absoluten Zukunftsbranche tätig. Und man hat ja gesehen, was da noch alles kommen kann. Und Wenn man sich die aktuellen Artikel dann so ein bisschen anguckt, Wall Street Journal hat auch noch darüber geschrieben, dass die AI-Companies eben sich darauf einstellen können, auch nochmal von dieser Reise Präsident Trumps in die Golfregion zu profitieren, wo eben massiv auch wiederum in KI-Infrastruktur investiert werden soll und eben weitere Milliardenverträge sowohl für Nvidia, ja, aber eben auch für AMD im Raum zu stehen scheinen. Und vor dem Hintergrund, ja, finde ich das eigentlich eine wirklich spannende Position, die du da hast. Und vor allen Dingen natürlich die Geschichte. Also die ist eigentlich richtig schön, denn so eine Aktie in eine solche, naja, Niedergangsphase da noch reinzukaufen und die Zuversicht zu behalten und dann eben diese drei Nachkäufe, also insgesamt vier Transaktionen zu haben, wo man sich mit so einem Unternehmen dann beschäftigt hat, ist eben auch beeindruckend.
Okay. Darf ich noch ganz schnell, weil du gerade gesagt hast, das Wachstum, es ist auch so, dass ich glaube, vor ein paar Monaten war es zum ersten Mal in der Geschichte der Fall, dass AMD den größeren Marktanteil in China hatte und Intel überholt war. Intel ist ja seit vielen Jahren eine Shitshow. Es tut mir ein bisschen leid für die Firma, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich habe ja nichts gegen Intel. Ich war ja selbst investiert und hatte letztes Jahr noch im April verkauft mit Plus. Ja, aber die Schwäche wird dann eben wirklich ausgenutzt. Ja, Intel ist natürlich auch viel größer, hat vielleicht, jetzt haben sie ein paar 10.000 gefeuert, aber hat sowas wie viermal so viel Mitarbeiter und so, ja. Und eins wollte ich noch sagen, in der Vergangenheit war das Problem des AMD, man guckt immer auf die Hardware, die verkauft wird, aber die ist nicht so viel wert oder allein nicht viel wert, weil du auch die Software hast. Und Nvidia hat die CUDA-Architektur und Plattform CUDA geschrieben und AMD hat eine eigene, die aber nicht so viele, wie soll ich sagen, Unterstützer hatte, sage ich mal, Programmierteams, die das genutzt haben. Und deshalb hat AMD in den letzten Jahren, ich glaube, 2 oder 3 Akquisitionen und Übernahmen gemacht, nur um hochspezialisierte Entwickler, ganze Firmen einzukaufen, um diesen Rückstand, sage ich mal, aufzuholen und an der Softwareseite weiterzuarbeiten. Ja, man hat also die Schwächen erkannt und arbeitet dem entgegen.
Zweiter Wert, damit abgeschlossen. Nach Palantir, jetzt also AMD, bleibt unsere Nummer 3. Naja, und unsere Nummer 3 hatte ich dann in einem etwas intensiveren Beitrag zum ersten Mal hier auch intensiver besprochen mit Daniel Eckert, wo ich mir erlaubt habe, für Bitcoin einfach mal so eine Grundhaltung mit zu formulieren in Gestalt der Kuh Helene. Der Beitrag ist in dem Video mit Daniel Eckert noch abrufbar. Und wo ich Stefan auch darum gebeten habe, einfach mal da kurz reinzugucken, um im Zweifelsfall auch mal zu sagen, nach dem Motto, was er an der Grundthese für falsch hält, und bei dem Resultat war Stefan auf jeden Fall früher als ich auf der Bitcoin-Seite präsent, wo du ja auch gerne noch mal dazu sagen kannst, warum für dich früher klar war, dass Bitcoin da so einschlagen wird, wo bei mir ja der Umschwung erst dann eingesetzt hat, als erkennbar war, dass im Grunde genommen die gesamte Kryptoindustrie vom neuen Präsidenten protegiert wird, unterstützt wird und sich jetzt eben auch die Banken auf einmal nicht mehr vor diesem Asset der Krypto, ja, Währungen oder Krypto-Investments verschließen und Bitcoin eben als die große Marke an diesem Markt mit einer Marktkapitalisierung von im Moment 2,14 Billionen Dollar eben auch ein wirkliches Schwergewicht da auf die Waage bringen. Du vielleicht einfach mal mit deinem Take zum Bitcoin und damit eben auch zur Kuh Helene, aber auch warum ist unabhängig davon, wie man zur Kuh Helene steht, eigentlich das ganze Thema Bitcoin so spannend?
Ja, ich glaube, Kuh Helene, du hast es, ich würde es mal in einem Satz sagen, du hast es verglichen, dass man Kuhscheiße abpackt, verkauft, so wie Leute glauben, das steigt im Wert, dann kannst du es noch tokenisieren, damit du es nicht physisch umhertragen muss. Das heißt, das liegt dann irgendwo in der Blockchain, also in einem Regal, und jemand hat dann digitale Anteile so. Und du hast gesagt, das wäre die Analogie dazu.
Die Analogie ging vor allen Dingen daher, weil ein Kreis dann auch noch festlegt, dass diese Kuh etwas total Spezielles ist, obwohl es ja noch viele, viele andere Kühe und auch andere Kryptoassets gibt. Aber trotzdem, das Bitcoin ist begrenzt, eine Kuh ist in ihrem Leben begrenzt, von daher ist auch im Grunde genommen die Scheiße begrenzt. Und Bitcoin ist im Grunde genommen für mich so eine Geschichte, das hat total gut funktioniert. Viele andere Kryptosachen und andere Dinge aus diesem ganzen Umfeld haben eben auf brutale Art und Weise nicht funktioniert. Aber wir sind hier bei einem Asset, was funktioniert hat, was politisch eindeutig protegiert wird. Und du bist ja ohnehin schon länger der Meinung, dass Bitcoin sich gut entwickelt. Ob es was Gutes ist, weiß, will ich dir gar nicht in den Mund legen, aber dass es sich gut entwickelt, bist du länger schon der Meinung als ich. So, von daher, was ist dein Take da immer schon gewesen oder seitdem du ihn hast?
Ja, erst nochmal um die Analogie der Kuh. Du sagst, die Kuh ist einzigartig, sie ist nicht einzigartig, sie ist wie jede andere Kuh. Würde für diese Kuh 10.000 Menschen arbeiten, ja, Miner, Notbetreiber, eine ganze Industrie, um diese eine Kuh, nur um diese eine Kuh entstehen, die quasi das Produkt, diese Kuhfladen, weiterentwickeln, über Jahre, Jahrzehnte, dann wäre das so. Aber das ist ja nicht so. Ja, deshalb passt die Analogie nicht ganz. Ich war eigentlich spät dran, muss man sagen. Ich habe zum ersten Mal 2013 von Bitcoin gehört, habe gesagt, war ich noch beim Bund. Ich gesagt, muss ich mal informieren, mal ein Buch lesen oder so. Habe ich aber nicht gemacht, weil Faulheit, und ich war mehr auf Aktien und Anleihen und ETFs und sowas. Und dann habe ich schließlich erst 2020, kurz vor Corona, ich glaube im Januar, Februar, kurz bevor es losging, zum ersten Mal gekauft. Da stand der Preis bei vielleicht 10.000 Euro oder so, ja. Dann, ich kam darauf auch nur, weil ein Freund das 2019 im Spätsommer kaufen wollte und wusste nicht wie. Da habe ich gesagt, komm mal lang, dann helfe ich dir. Ist in seinen 50ern, sag ich mal. Also so alt ist es gar nicht, ne? Aber älter als ich auf jeden Fall. Und dann war er ein Bitcoiner und habe ein paar Tausender reingedrückt und war damit investiert. So, beim Aktienkauf hatte ich ihn auch mal. Und dann sagte ich, gut, er ist investiert, habe ich mich ein bisschen mehr noch beschäftigt darum und habe gesagt, dann machst du das auch mal. Dann kam Corona, alles ist abgesackt, Bitcoin ist auf 5.000 Euro, glaube ich, gefallen, habe ich nachgekauft, zwischendurch nachgekauft und dann habe ich es wirklich geschafft. Ich habe dann ein Interview, ich habe mich dann viel mit Bitcoin beschäftigt, auf YouTube kannst du ja so viel abonnieren und gucken, und da habe ich ein Interview gesehen mit Raoul Paul, der sehr bekannt ist in dem Space, der war früher bei Goldman, und einem der Winklevoss-Zwillinge, die von denen Mark Zuckerbergs Facebook geklaut haben und die dann die Gemini-Börse gegründet haben zusammen. Und da sagt einer der Zwillinge, dass es irgendwann mal wahrscheinlich seiner Ansicht nach, also es ist schon 3-4 Jahre her oder so, als ich es gesehen habe, dass es seiner Ansicht nach Bitcoin-Millionäre geben wird, die nicht mal einen ganzen Bitcoin haben. Habe ich auf Pause gedrückt, YouTube hat gesagt, hä? Nochmal zurück. Und da meinte er eben damit, dass Bitcoin über 1 Million gehen wird. So, reine Spekulation. Wer kennt die Zukunft? Kein Mensch. Da habe ich gesagt, wenn das wirklich so wäre, dann will ich einen Bitcoin haben. Ich will ihn haben. Und als dann 22 alles runterging, ja, sowieso Aktien auch, da ist ja alles runtergegangen wegen der Zinswende, außer Rüstung, Tabak und noch irgendein anderer Zweig, dann habe ich wirklich per Limit Buy Order das Tief im November 22 getroffen, als nachdem FTX pleite ging, als er Sam Bankman-Fried, Scam Bank Run Fraud, als er da eben aufgeflogen ist mit seinem Betrug und seinen Alameda nebenbei Hedgefonds mit den Kundeneinlagen. Ja, und dann bin ich eines Montags morgens aufgewacht und dann sagte mir mein Handy, ihre Order wurden ausgeführt, und dann habe ich bei 15.500 Euro Preis 0,2 Bitcoin gekauft, also für 3.100 Euro, und das waren die letzten 0,2, die ich brauchte, um einen ganzen Bitcoin zu haben. Seitdem bin ich dann sozusagen Holecoiner. Und nun die Frage, warum ich denn investiert bin und warum ich daran glaube. Also die Bitcoin brauchen wir, glaube ich, keinem mehr erklären, da weiß jeder Bescheid. Aber es gibt ja Erfahrungswerte. Bitcoin ist, glaube ich, 2009 oder so nach der Finanzkrise aufgekommen, und du hast die Zyklen und du hast eben ein paar Zyklen Erfahrung, was man sagt, Empirie. Ja, und ich habe einfach gesagt, wenn sich der Zyklus wiederholt, Und wenn dann dieses Halving kommt, was dann kam, im April letzten Jahres, glaube ich. Es war, glaube ich, der 20.04., kann man sich gut merken, wegen 420. Du weißt Bescheid. Und dann wurde die Prophezeiung wieder wahr. Dazu kam natürlich noch, dass Wall Street, BlackRock dann eben die Spot-ETFs und andere natürlich auch die etabliert haben. Und dass Bitcoin jetzt aus dieser, ich will es nicht Schmuddelecke nennen, sonst hassen mich alle Bitcoiner, aber aus diesem, ich nenne es mal Cyberpunk-Image, Banken entmachten, Trust no Banker, neue heile Welt, Bitcoin fixes this, dass es jetzt im Mainstream angekommen ist und eben von Wall Street umarmt wurde, wie dann jetzt auch durch Trump oder durch diese Regierung eben auch gefördert wird. Es war übrigens meines Erachtens der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, der während des Wahlkampfs eine Beobachtung machte und die dann auch durch die Medien, die ging so, er hat einen Vergleich gemacht. Mike, das ist so ein Glatzkopf wie ich, nur ein bisschen älter, war glaube ich bei Solomon, der war auch Investmentbanker. Galaxy Digital, bin ich auch investiert. Auf jeden Fall hat er gesagt, ihm ist aufgefallen, dass es jetzt in den USA laut Erhebung mehr Menschen gibt, die in Bitcoin und Krypto investiert sind, als Holdehalter. Und wenn du dich hinstellst wie Joe Biden in seiner Amtszeit und wie Kamala im Wahlkampf und sagst, wir sehen Bitcoin und Krypto kritisch, ist das so, als wenn du sagst, ich hasse Hunde. Und da wird dich kein Hundehalter, oder musst du nicht mal einen Hund haben, um Hunde zu mögen, keiner der Hunde mag dich wählen. Das heißt, du unterschreibst, dass du verlieren möchtest. Und einer der Berater von Trump, ich glaube Vivek hieß der, der hat ihm das gesteckt, sodass er dann auf den Zug aufgesprungen ist. Vielleicht wäre er sowieso aufgesprungen, auch wenn Mike das nicht rausgehauen hätte. Aber ich denke, er war dann auf der Bitcoin-Konferenz vor der Wahl in Nashville, Tennessee. Ja, und hat da gesagt, ich werde den Gary Gensler feuern, den Aufsichtschef, der euch das Leben so schwer macht. Und als dann eben, wenn der Gesetzgeber das unterstützt und der Trump da sowieso nebenbei da noch investiert, was ja kein Geheimnis ist, seine Seitengeschäfte, egal wie man das jetzt ethisch bewerten möchte, dann glaube ich, ist es doch keine, ich will jetzt nicht sagen sichere Sache, aber dann steigen die Chancen für Bitcoin und für die Bitcoin-Halter und Investoren. Und außerdem, die meisten wissen es vielleicht oder wahrscheinlich, aber Deutschland ist ja Steuer- und Abgaben-Vize-Weltmeister nach Belgien. Und wenn Deutschland uns das Steuerprivileg gibt, nach einem Jahr Haltezeit, wie es bei Gold auch ist oder anderen spekulativen Assets, diese Gewinne, also diese Krypto- oder Bitcoin-Gewinne, steuerfrei einzulösen, wäre es doch dumm, das nicht zu tun. Natürlich, wenn Bitcoin und Kryptos auf Null gehen oder irgendwelche Shitcoins, die du kaufst und NFTs, dann nützt dir auch dieser Steuervorteil nichts, wenn das Ding abschmiert wie Wirecard, das ist klar. Aber so sieht es nicht aus. Ich bin mit meinem Bitcoin, den ich habe, insgesamt, glaube ich, 600% im Plus. Ich glaube, dass mein Einkaufspreis, müsste jetzt nachkommen, der durchschnittlich bei 13.000 Euro liegt. Das heißt, bei 130.000 Euro, ein bisschen ist es noch. Ja, was sind das von 91, 92, die wir jetzt haben? Vielleicht plus 40% oder was? Ja, oder 45. Dann hätte ich dort meinen nächsten 10-Bagger. Gut, jetzt habe ich ganz viel über mich und mein Bitcoin erzählt. Es ist so, ich war auf Invest, da kam eine Abonnentin und hat gesagt, sie hat noch kein Bitcoin. Da heißt die Frage, Bitcoin kann man nicht anfassen. Bitcoin kann man nicht greifen. Dann habe ich gesagt, kannst du denn dein WLAN greifen? Weißt du, wie? Sie sagt, sie weiß nicht, wie das funktioniert. Ich sage, weißt du, wie dein WLAN funktioniert? Weißt du, wie der Chip in deinem Handy funktioniert? Ich sage, wenn du willst, kannst du das googeln oder die Erklärvideos angucken über WLAN, den Handychip und Bitcoin. Aber ich sage immer, weißt du, man sagt bei uns Aktionären, sagt man erst informieren, dann kaufen. Bei Bitcoin sage ich mal es andersrum. Du kaufst Bitcoin ganz wenig. So wenig, wie du willst. 100 Euro, 1000 Euro, 50 Euro, wie du willst. Und nun, nachdem du investiert bist, bist du Bitcoiner. Du bist auch nur mit einer Palantir-Aktionär und du bist auch nur mit 10 Euro Bitcoin, bist du Bitcoiner. Auch wenn man das belächeln mag. Nun, wenn du aber investiert wirst, wirst du dich automatisch mehr darüber informieren und darüber lernen. Du wirst vielleicht einen Artikel mehr lesen, ein Video mehr gucken und so weiter. Und wenn du das nicht machst, dann bist du so wie ich 2013 sagst, ja, ich werde mich irgendwann damit beschäftigen. Das machst du nicht diese Woche, nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat und auch nicht nächstes Jahr. Und Bitcoin steigt vielleicht immer weiter. Und dann sagst du was? Was sagen denn die Leute? Ich bin zu spät. Als ich eingestiegen bin 2020, bei 10.000 Euro haben die Leute gesagt, du Idiot, du bist zu spät. Ich kenne Leute, die haben das für 500 Euro gekauft. Heute sagt keiner mehr, dass ich zu spät bin. Wenn ich heute sage, auf der Messe, kauf heute Bitcoin bei 91.800 Euro, sagen sie, nee, ich warte, dass der zurückläuft. Ich warte, dass der nochmal um 80% abstürzt. Nein, ich bin zu spät. Ich sage, dann kannst du immer noch nachkaufen, wenn das Ding abstürzt. Ich sage, du kannst jetzt warten und gucken, dass die wegläuft oder du steigst endlich ein. Dann hat die Dame gesagt, ja, aber Bitcoin, weißt du, Bitcoin hat ja keine Umsätze. Ich sag richtig, Bitcoin hat keine Umsätze. Bitcoin hat keinen Chef, Bitcoin hat keinen Aufsichtsrat und keine Quartalzahlen und keine Unternehmensprüfung, weil es das nicht braucht. Und mal immer Leute Bitcoin kritisieren und sowas sagen, ja, hat keinen Umsatz. Setz einfach mal Gold ein. Hat Gold denn Umsätze? Hat Gold einen Aufsichtsrat und einen Chef, der aus dem Amt fliegt, weil er eine Affäre mit einer Untergebenen, mit einer Mitarbeiterin angefangen hat? Ja? Oder weil die Bücher nicht stimmen und die indonesische Bank, philippinische Bank, die 2,1 Milliarden Euro nicht führen kann? Kann es nicht. Und dann hast du irgendwelche Bitcoin-Experten hier im deutschen Raum, die sagen dann sowas wie, ja, das ist ein Greater Fool's Game. Das ist, du musst ja einen Idioten finden, der dir für dieses Asset ohne intrinsischen Wert mehr Geld zahlt. Und wenn das keiner tut, dann geht der Preis auf Null und du machst Minus. Dann sage ich, Glückwunsch, mein Junge, dass du hast Angebot und Nachfrage entdeckt. Das kannst du zu jeder Aktie und zu jedem Asset sagen. Das kannst du auch über deine Rolex sagen oder über den Oldtimer, den Sportwagen oder die Briefmarkensammlung, die du hast. Ja. Und das ist eben normal, Angebot und Nachfrage. Noch eine Sache, weil ich weiß, die Zeit drängt. Es gibt Firmen, die dürfen nicht in Bitcoin investieren. Die investieren dann zum Beispiel in Bitcoin Treasuries. Und zum Beispiel hat die Allianz, das wissen nicht viele. Die Allianz ist ja nicht nur eine der größten Versicherungen der Welt, sie ist ja auch einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Die haben auch noch PIMCO nebendran mit den ganzen Anleihen und so weiter. Und die Allianz hat Ende letzten Jahres 2,6 Milliarden Euro in eine Wanderanleihe von MicroStrategy, jetzt Strategy heißt der Laden, gesteckt, um indirekt in Bitcoin zu investieren. Und nun kann man sich vorstellen, dass solche Versicherungen eine Menge Quants haben, die Risikomanagement machen und von links nach rechts rechnen. Und hätten die gedacht, dass Bitcoin ein Asset ist, ein Schneeballsystem, wie deutsche Finanzexperten das auf YouTube erzählen, ohne intrinsischen Wert, dann hätte die Allianz nicht 2600 Millionen da reingedrückt. Klar können die falsch liegen, bei Wirecard lagen auch viele Institutionen falsch. Das ist keine Garantie, aber so denke ich, dass es weitergeht. Die Vola kann natürlich stark sein. Wir waren ja dieses Jahr auch schon, was, dieses Jahr? Nein, letztes Jahr waren wir noch bei 55.000 Dollar, als Deutschland so schlau war. Weißt du, man sagt, Bitcoin ist ein Intelligenztest, nicht jeder besteht ihn. Deutschland hat ihn nicht bestanden. Und sag mir nicht, sie mussten ihre Bitcoins verkaufen. Gesetze und Fristen kann man immer ändern, das ist eine Ausrede. Naja, auf jeden Fall diese Volatilität, die muss man aussetzen. Ich sage immer ganz normale Vola. Dafür hast du wahrscheinlich in deinem Portfolio andere Assets, die nicht so volatil sind. Vielleicht ein ETF oder mehrere ETFs. Und die Beimischung, die kannst du dir, ist natürlich wieder auch eine individuelle Frage, ob du nur 1% investieren willst, 5%. Natürlich gibt es viele auf X, die sagen 100% Bitcoin, beste Asset jemals. Das kannst du selbst aussuchen. Und falls du dir einen ETF holst, also ein ETP mit Bitcoin, musst du gucken, ob der steuerfrei ist, denn viele sind das nicht. Ja, es muss dann eben, wie bei den Gold-ETCs, auch zwei Bedingungen erfüllt werden, damit er nach einem Jahr Haltezeit steuerfrei ist. Erstens, dass diese Assets, also Bitcoin, wirklich gekauft werden und B, dass die ausgeliefert werden sollen. Also das Gold wird ausgeliefert oder in diesem Fall die Bitcoin würden die überwiesen werden. Und ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt, dass du dir dann eben auch mit deinem ETP dieses Steuerprivileg dir zu eigen machen kannst. Hältst du dein Bitcoin direkt oder wie hast du dein Investment gemacht?
Also ich halte Bitcoin in der Tat sowohl effektiv als auch hier beispielsweise beim Scalable Broker in der ETP-Form und auch in der von dir angesprochenen Form, dass ich eben in der Tat diese Hinterlegung habe und die Auslieferungsoption, die ist dann bei vielen dieser Angebote relativ kryptisch und auch teuer formuliert, wenn sie dann irgendwie zu finden ist. Also natürlich sind diese Produkte gar nicht darauf angelegt, dass ihr die wirklich ausliefern lasst, aber es ist eben vom Gesetzgeber so vorgesehen, dass die Auslieferungsoption drin ist und damit wird eben diese Steuerfreiheit nach 12 Monaten erreicht. Dieses Ganze eben, das hat Stefan vollkommen zu Recht gesagt, richtig, richtig interessant macht. Ich habe auch im Nachgang zu dem, was ich beim Thema mit Daniel besprochen hatte, noch eine Nachreichung darauf basierend, was die UBS kürzlich herausgegeben hat. Denn die gibt einmal im Jahr so einen Global Wealth Report nach draußen. Und ich habe euch hier mal die globale Weltpyramide aufgeteilt nach Vermögensschicht so vorbereitet. Weil das ist jetzt nicht so interessant, wie viele Menschen eigentlich wie viele Millionen, Milliarden oder Billionen haben. Das Interessante ist, dass die Summe aus diesen 226 Billionen Euro, diesen 184 Billionen Euro, die eben einer bestimmten Zahl von Erwachsenen hier gehalten werden, diese zusätzlich 57 Billionen und auch die 2,7 Billionen, die dann von einem deutlich größeren Teil insgesamt an Vermögen gehalten werden, dass sich die aufaddieren auf ungefähr 470 Billionen US-Dollar. Und diese 470 Billionen US-Dollar, das muss man sich ja immer mal ganz kurz vergegenwärtigen, über welche Dimensionen wir hier sprechen. 470 Billionen US-Dollar sind 470.000 Milliarden oder 470 Millionen einzelne Millionen. Also sozusagen jeder Europäer wäre damit ein Dollar-Millionär. Das ist sozusagen die globale Vermögenspyramide, wie sie sich aus den Darstellungen der UBS ausrechnen lässt. Im zweiten kann man dann so ein bisschen in der ausführlicheren Version kann man so ein bisschen sehen, wie ist das eigentlich aufgeteilt. Ich habe mal unterstellt, dass ungefähr die Hälfte von diesen 470 Billionen, ich muss mich wirklich konzentrieren, die Zahlen korrekt auszusprechen, von diesen 470 Billionen ist die Hälfte liquide, also in Rentenwerten, in Aktienwerten, also 235 Billionen. 235 Billionen sind 235.000 Milliarden. Und verglichen mit der Marktkapitalisierung des Bitcoins, die eben 2,1 Billionen ist, heißt es, dass 0,9% dessen, was an liquiden Assets da so unterwegs ist, im Moment durch Bitcoin dargestellt wird, ohne dass bisher in professionell geführten Accounts diese Asset-Klasse großartig vorhanden ist. Und das war genau mein Turn, wo ich dann meinen Wechsel vollzogen habe, nachdem, also schon während des Präsidentschaftswahlkampfs darüber nachgedacht und dann eben nach dem Erfolg von Trump, war das für mich eine der Kernerkenntnisse, dass das Ding jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit eben deswegen auch nochmal drehen wird oder weiter steigen wird. Das dreht ja eigentlich gar nicht, es steigt ja nur weiter. Und jetzt bin eben auch ich überzeugt, weil Family Offices, Vermögensverwalter anfangen werden, Bitcoin mit zu allokieren. Und wenn diese Allokation steigt, dann trifft das auf ein nicht so besonders abgabebereites Publikum. Das haben wir mit Daniel schon ein bisschen besprochen, weil ja viele Bitcoins auch wirklich gehalten werden. Man muss dann auch immer mal gucken, wie viele Bitcoins sind eigentlich wirklich noch beweglich und einige sind ja einfach verschollen beziehungsweise verschwunden. Also da gibt's eine ganze Menge Gründe dafür, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Preis in der Tat auch noch mal deutlich steigen kann, weswegen ich dann gesagt habe, naja, also so wenig sinnvoll, wie ich dieses Asset auch finde, aber wenn ich mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, die Stefan ja auch zum Ausdruck gebracht hat, davon ausgehen kann, dass es vom aktuell erreichten Niveau eben auch noch mal deutlich steigen kann, ob da nun eine Million bei rauskommt oder nicht, aber ein Bitcoin-Kurs von 200, 300, 400.000 ist auf Basis einer möglicherweise stattfindenden Höherallokation in auch professionell geführten Depots jetzt eigentlich nicht komplett unwahrscheinlich. Da habe ich dann für mich in der Tat auch entschieden, da würde ich dann ganz gerne doch mit dabei sein, auch wenn es ein komplettes Abrücken von Kuhhelene und allen anderen Sachen ist. Und das ist für mich da eben der Grund, hier mit dabei zu sein, auch wenn ich die Sinnhaftigkeit von Bitcoin eben nur sehr, sehr eingeschränkt sehe. Aber hier ist es eben so, man muss sich einem bestimmten Flow von Geld ja nicht entgegenstellen. Man kann ja mit ihm schwimmen. Und das ist der Grund. Und damit, Stefan, haben wir alle drei Sachen mit einer sauberen Überziehung bei 7+3 hier durchbesprochen. Gibt es noch was, was du aus deiner Sicht ergänzen musst oder unbedingt noch sagen willst?
Früher war Bitcoin für mich ein Spekulationsobjekt. Jetzt bin ich dazu übergegangen. Also ich wollte es auch im Hoch verkaufen und im Tief dann wieder kaufen, wie mir das bei einigen, aber nicht bei allen Aktien gelungen ist. Damals hat Roman Rehert, der Blocktrainer, den kennst du vielleicht, der ist ja sehr bekannt, hat gesagt, bist du verrückt, du kannst doch nicht verkaufen. Hat er mir auf der Messe erzählt, kannst du nicht verkaufen, es geht auf eine Million. Ich sage, ja, geht auf eine Million, aber ich kaufe es tiefer wieder ein. Und als mir das bei einigen Aktien nicht gelungen ist, ich habe zum Beispiel Nvidia, kam ich nicht mehr rein, die hatte ich lange vor Corona bei 14 Euro gekauft, dann Verkauf, komme ich nicht mehr rein. Ich gesagt, ich halte das bis zur Rente. Nun ganz schnell zum Ende. Ich habe am Ende letzten Jahres habe ich eine Preisprognose ausgegeben für Bitcoin Ende diesen Jahres und die stand, also vor einem halben Jahr habe ich gesagt, bis Ende diesen Jahres 170.000 US-Dollar. Wir stehen gerade bei 108.000 Dollar. Was ist dein Tipp? Wir hatten damals gewettet, auch zum Jahresende letztes Jahr, da hatte ich 100.000 gesagt und war dick dran, da haben wir gewettet um Döner essen im Adlon. Ich wurde eingeladen auf den Trüffeldöner für 38 Euro, habe ein Video gemacht. Okay, und jetzt machen wir eine Wette, Tobias. Wer dichter dran ist am Jahresende, ich bleibe bei meinen 170.000, was dann eben von heute knapp plus 60, warte, ja, plus 50% etwa wären, ja, also Dollar, 170, du gibst deinen Tipp und dann gucken wir und wir brauchen Wetteinsatz.
Du kannst auch darf ich die einfachste Variante nehmen, die es gibt?
Ja.
169.000, das ist zwar nicht mein Kursziel, aber wenn das Ding wirklich auf...
Sei ehrlich, oder hast du keins? Kannst du nicht sagen.
Nein, also ohne Witz, Kursziele halte ich persönlich relativ wenig, weil ich sie für wenig seriös dahingehend halte. Für mich gibt es im Grunde genommen Long, oder, na, es gibt natürlich auch Short, aber es gibt im Grunde genommen investiert oder nicht investiert. Und ich habe die Überzeugung, dass Bitcoin mittel- und langfristig steigen wird, aber dass es eben genau diese von mir auch nicht prognostizierbaren Wellen nehmen kann. Und ob der nun im Dezember diesen Jahres bei, wie wir es hier sehen, beispielsweise wieder bei 70.000 Euro steht oder bei 90 oder bei 120 oder bei 150.000 Euro, Dollar oder sonst was. Das ist mir ehrlicherweise da einigermaßen egal. Das vermag ich mir, also das traue ich mir an der Stelle einfach nicht zu, weil ich damit die Verknappungsbewegung einschätzen müsste. Also ich glaube, dass er höher steht. Ich würde, also 170 glaube ich in der Tat nicht. Deswegen habe ich gefragt, darf ich die einfache Variante nehmen? Weil bei der einfachen Variante sage ich einfach, steht unter 170.000. Also wenn er über 170.000 Dollar steht, lade ich dich auch gerne mit großer Freude lade ich dich dann auch zu zwei Trüffeldöner ein. Aber so würde ich es dann stehen lassen. Also ich glaube, okay, dass er unter 170.000 steht und du glaubst, dass er bei oder über 170.000 steht. Genau. Da können wir es ja auch einloggen.
Da machen wir einen Deal und ich sag mal, der Verlierer wählt das Restaurant aus oder ist das okay?
Ja, das ist okay.
Ja, ja, machen wir. Ja, lassen wir die Wette laufen. Top, die Wette gilt, Tobias. Danke dir.
Alles klar, alles klar. So, und das war eine sehr extendete Version von 7+3 mit Stefan Müller alias Tech-Aktien. Ich bin sehr gespannt, was sich in dem Kommentarbereich abspielen wird und freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen, wenn es ein etwas diffizileres Thema zu besprechen gibt, wo ebenfalls Stefan zu Gast sein wird. Da werden wir uns dann wirklich bemühen, diese Sendung dann unter 60 Minuten ja zu vollenden. Mal sehen, inwieweit uns das gelingt. Ich sage danke, Stefan, nach Potsdam.
Danke, Tobias. Bis bald. Und immer gern kommentieren ist gut für den Algo. Das hilft.
und euch sage ich wie immer, am heißesten Tag des Jahres, wir nehmen das Ganze hier oder haben das Ganze hier am 2.7. aufgenommen, während draußen End-30er Grade herrschen. Kümmert euch darum, dass ihr gekühlt seid. Kümmert euch darum, dass ihr gesund bleibt, dass ihr investiert bleibt und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das war Echtgeld TV 7+3 für diese Woche. Habt ein schönes Wochenende, eine gute Woche und wir sehen uns wieder am Freitag, 18 Uhr. Tschüss.